ich Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Mein Name ist Torben Dill. Mir gegenüber bei WeStream mit einem Kaffee-Intus der hibbelige Tobias Dannenberg. Schön, dass du da bist.
Jetzt hast du mir eigentlich mein, das habe ich mir schon zurechtgelegt als einleitende Story. So, ey Torben, weißt du was? Ich habe was richtig Dummes gemacht. Ich bin richtig müde von einem langen Arbeitstag gewesen und habe mir jetzt einen Kaffee abends gegönnt und das hat mich richtig außer Bahn geworfen gerade. Ja, danke. Ja, du hast mir meinen Einstieg versaut.
Es tut mir leid. Die Folge wird für dich jetzt schon beschissen. Kacke. Aber es kann auch noch besser werden.
Leute, hört einfach nicht weiter. Tobi ist schlecht drauf. Oder vielleicht hört weiter. Gerade könnte es vielleicht besonders witzig werden. Nein, hört weiter.
Tobi ist der Bernd das Brot der Podcast-Szene. Er ist nur schlecht drauf.
Ich habe immer gedacht, du bist eher Bernd das Brot. Also, zu dir passt das irgendwie mehr.
Ein
bisschen grummelig.
Ich bin nicht schlecht.
Also Menschen.
Menschen geben mir regelmäßig recht.
Das stimmt. Leider geben sie dir öfter recht, dass dein Zitat stimmt als ich glaube an die Menschheit. Das wird ab und an auch bestätigt, aber selten.
Selten. Das ist das Problem. Die Menschen sagen so bei Besonderheiten, wenn Menschen mal was Gutes gemacht haben, dann wird das halt auch immer gleich erwähnt. So, da heißt es dann halt so, ey, das ist besonders, dass dir Mensch mal vernünftig und gutmütig gehandelt hat, dann ist man gleich wirklich, dann ist Weihnachtszeit. So. Aber im Normalfall, wenn man Menschen einfach nur Menschen sein lässt, dann sind die böse. Und dann hacken die sich gegenseitig, dann führen die halt Krieg. Das ist halt das Problem.
Direkt böse, nicht nur, dann sind die, weiß ich nicht, gemein, fies. Nein, sie sind gleich böse.
Egoistisch, faul und gemein. So.
Außer natürlich, das ist das Motto. Alle Football-Quark-Hörer. Für die gilt das nicht.
Ne? Das sind bessere Menschen.
Ja.
Weißt du, was die besten Menschen sind? Menschen, die uns bei Patreon supporten.
Das sind das kommt einem Ritterschlag gleich. Ihr seid Helden.
apropos Ritterschlag, man kann sich auf irgendeiner Bohrinsel oder auf irgendeiner Englisch-Insel für $40 zum offiziellen Lord-Titel erkaufen. Der ist dann offiziell. Dann kriegst du wirklich auch eine Urkunde und so weiter und dann bist du halt Lord of Bohrinsel.
Lord of Weed.
Und das ist echt witzig, dass du das halt, und dann kannst du das offiziell tragen, diesen Titel. Also $40. Dann bist du ein Lord. Hat dich nicht überzeugt? Also ich finde das ultra cool. Ich habe wirklich überlegt. Also ich habe schon $40 für mehr Scheiße ausgegeben.
Also du willst, also der Übergang von Patreon zu der Geschichte war also, wenn wir genug Einnahmen über Patreon machen, lassen wir uns beide zu Lords schlagen und können dann sagen, Football Quark
wird doch ein Deal.
Moderiert von zwei Lords. Ja, Lord Dill und Lord Dannenberg. Ja,
das ist doch ein Deal, oder nicht?
Das klingt okay. Also wenn ihr wollt, dass hier bald zwei Lords sitzen, dann tut uns was Gutes auf Patreon. Das war die merkwürdigste Patreon-Werbung aller Zeiten, vermutlich.
Definitiv, aber es war die sympathischste. Ja. Ey, was war die Woche los? Wir haben eine krasse Folge online gestellt mit Björn Thies. Die war Gott sei Dank, also die war zum Glück auch, ist echt gut angekommen.
Ey.
Also es war so ein bisschen, ich habe echt mit mir selber gestruggelt, so, kommt die gut an, kommt die nicht gut an, weil das ist ja auch immer so ein Thema, da weiß ich immer nicht, wollen die Menschen das wirklich hören oder nicht? Aber das Feedback, was wir bekommen haben, war eigentlich durchweg positiv. Also ich habe, glaube ich, nicht eine schlechte Sache gehört, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das ist ein Thema, was die Menschen gerne hören, nur nicht gerne selber drüber reden. Weißt du?
Ja.
Also das sind Sachen, wo du dankbar bist für alles an Informationen, die du bekommst, um dich vielleicht privat damit auseinandersetzen zu können, weil es dich vielleicht auch selber betrifft, aber es noch zu stark stigmatisiert ist, dass du darüber redest, ja, und dich an jemanden wendest. Und umso dankbarer bist du für vielleicht genau so eine Quellen, wo du dir das im Privaten anhören kannst oder lesen kannst oder was auch immer, aber in unserem Fall halt anhören. Ja, und merkst vielleicht auch ein Stück weit, dass du da nicht alleine bist, dass Nervosität vor Spielen vielleicht mal nicht nur Nervosität ist, sondern wirklich ein richtiger Struggle. Und ich glaube, ich habe bis jetzt auch nur Positives gehört und auch Leute, die einen gezielt angeschrieben haben, und gesagt haben, dass sie das toll fanden. Ich glaube, wir hatten ja auch eine Umfrage bei Instagram mit, könnt ihr euch vorstellen oder wollt ihr mehr davon? Und ich habe nicht mehr den allerletzten Stand gesehen, aber ich habe kurz vor Ablauf der 24 Stunden nochmal reingeguckt und da war es 100% ja bei zweistelligen Bereich an
Ja.
Stimmabgaben.
Ja.
Also
Genau.
von daher.
Also ich kenne auch nur die 100% ja. Und wir können die Football Quark Zuhörer natürlich jetzt schon beruhigen. Wir sind dran.
Ja, und auch ziemlich gut dran. Aber ich weiß nicht, dazu sagen wir noch nichts. Aber sagen wir es mal so, man kann sich, glaube ich, man
Ja,
kann sich
richtig.
darauf was freuen.
Das glaube ich auch. Das werden weitere Highlights und ich glaube, wir kriegen die auch dieses Jahr noch unter. Und wir reden hier schon von weiteren Folgen.
Ja.
Soweit kann man
Ja,
schon gehen.
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, eine sehr gute Sonderfolge von dir und Björn Thies. Grüße an dieser Stelle, das war wirklich herausragend. Okay, ja, Tom.
Ey, wie geht's dir, Tobi?
Achso, ich dachte, jetzt kommt. Okay, legen wir los. Aber alles,
nee, nee, jetzt.
Okay, ja. Alles klar. Ach du, mir geht's soweit gut. Ich bin einerseits ein bisschen traurig, dass Football-Season vorbei ist. Also nicht NFL, ne, sondern unsere. Deine ist ja schon ein bisschen länger vorbei,
ja.
Meine noch nicht ganz so lange.
Der Messerstich hat gerade tief gesessen.
Nein, ich will damit sagen, du konntest ja schon ein bisschen besser akklimatisieren, so, du hast dich damit abgefunden. Bei mir ist noch so ein bisschen, ja, mir fehlt dieses zum Training fahren. Und eigentlich hatte ich gedacht, so, ich bin ganz froh, weil ich dann wieder entspanntere Abende habe und nicht so viel Stress und nicht immer erst so spät zu Hause und wie auch immer. Aber ja doch, es fehlt mir schon, es fehlt mir schon, ja.
Also ich muss immer sagen, mir fehlt eigentlich, ja, also ich bin ja, ich bin trainiere schon gern tatsächlich, aber mir fehlt die Kabine.
Ja, das
die
ist
Jungs.
Das ist der Punkt.
Das
der
das
Teamsport.
Das
ja,
ist
das ist
ist
das
so
Ding.
Genau, also so mir fehlt es, dass irgendein Equipment-Mensch mich anschreit. Mir fehlt es von meinen Kumpels irgendwelche Sprüche gedrückt zu kriegen oder selber auszuteilen. Ja, mir fehlt es auch, wenn irgendein Coach mal wieder sich irgendeinen jemanden auspickt und den einfach nur zusammenkackt, ob der es verdient hat oder nicht.
Ich hatte.
Ja, das ist tatsächlich etwas, das ist aber auch so eine Verbindung, die es da gibt. Das finde ich echt immer schön. Und ich finde es auch schön, dass es einem fehlt.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte am Montag ein spannendes Seminar. Das Seminar ist tatsächlich ganz cool, weil der Dozent gut ist. Aber es ist prinzipiell sehr trocken. Schulgesetz, niedersächsisches Schulgesetz und was unsere Rechten und Pflichten als Lehrkräfte sind. Also theoretisch erstmal trocken. Aber dann hat er etwas erzählt, was hier gerade ganz gut passt, dass jeder Mensch halt seine eigenen Teamspieler in sich trägt und davon mehrere. Also du hast ein ganzes Team in dir. Du als Individuum repräsentierst aber mehrere Teamspieler. So, ne? Und mir und
hätte ich auch sofort und, so unterschrieben. Ich bin definitiv mein eigenes Team. Ich schicke immer den besten Mann.
Okay. Folgentitel. Safe. Okay, aber auf jeden Fall ist es genau das. Mir fehlt dieser Teamspieler auf dem Footballfeld. So, und weniger der Sport, aber diese Rolle, die ich einnehme, diese Person, die ich bin, wenn ich auf dem Footballfeld stehe, die mag ich. So, weißt du, ich kann mal die Sachen ablegen, die mich stressen. Ich mache deutlich mehr Faxen. Ja, ich bin deutlich unseriöser und kindlicher, wenn man so will. Aber das ist definitiv eine positive Eigenschaft, die ich an mir mag und die ich nur so auf dem Footballfeld ausleben kann. Und das ist es, was mir fehlt. Mit den Teamkameraden auf dem Footballfeld rumalbern, Spaß haben. Natürlich mit dem gewissen angebrachten Maß an Seriosität ans Training gehen. Ne? Das steht natürlich außer Frage. Aber das fehlt mir. Das fehlt mir gerade. Aber ansonsten, Torben, um auf deine Frage zurückzukommen, geht es mir hervorragend. Wie geht's
das
dir?
Das ist schön, das freut mich
dir?
Zu hören.
Jetzt muss ich dich ja auch fragen, das ist jetzt hier losgebrochen. Jetzt kann ich ja nicht sagen, und los zur NFL, scheiß drauf, wie es Torben geht. Tom, wie geht's dir? Wie geht's dir?
Ich habe eigentlich gehofft, dass du mich nicht fragst und ich hinterher so beleidigt tun kann und so sagen kann, danke der Nachfrage, Tobi, mir geht's auch gut und dass ich aus der Summe dann rauskomme.
So, du hast mir den Einstieg versaut, ich dir deinen rumgebitsche. Sehr schön, let's go, erzähl, wie es dir geht.
mir geht's tatsächlich gut.
Ja.
Es ist so, man hat ja immer Stress irgendwie. So in diesem ganzen Alltag, und ich muss ja immer sagen, dass Football Quark für mich auch so eine Sache ist, auf die ich mich immer noch freue. Und aber diesen ganzen stressigen Alltag und so weiter, das geht alles. Also ich kann, wenn ich, ich will ja immer nicht so viel privates Zeug verraten, aber ich kann soweit sagen, dass viel Stress von einem fällt und dass viel in die richtige Richtung sich bewegt. So kann ich es ganz kryptisch
ganz
ausdrücken.
Verfänglich. Aber das ist doch die Hauptsache.
Ja.
Ein gut gelaunter und Weniger gestresster Torben ist definitiv eine Bereicherung für Football Quark und all unsere Zuhörer. So.
Oh.
Oder auch nicht. Wobei ja, so ein Grumpy Torben eigentlich auch ganz nice wäre für den Podcast, ne? Könnte man auch
ist
mitarbeiten. So.
Ich glaube auch. Also Grumpy Torben ist auf jeden Fall jemand, der mehr Schlagzeilen produziert.
Aber machen wir uns nichts vor, auch ein gut gelaunter, weniger gestresster Torben ist immer noch grumpy genug, um
Ja, wir sprechen halt immer noch von richtig, genau, also, ne, also ich wäre mir jetzt immer noch kein
Ich meine, dein Einstiegsplädoyer in diesem Podcast war, Menschen sind von Grund auf böse. Also würde ich mal sagen, grumpy Torben ist am Start. So, willst du noch ein paar?
Ja, vielleicht. Also um das nochmal zu erklären, da ist auch ein bisschen Ironie mit dabei gewesen für die Menschen, die das vielleicht nicht im ersten Moment gerafft haben. Aber ich halte Football-Quark-Hörer für sehr überdurchschnittlich intelligent.
Ja, aber ich würde dir auch keinen Vorwurf machen, weil wenn ihr ihm geglaubt habt, wenn ich ihn jetzt nicht schon so lange kennen würde, ich hätte mich dazu gezählt, Leute. Also, ja, völlig, da ist er auf jeden Fall überzeugend. Also ich habe da wenig Ironie gehört. Aber gut, Tom, wollen wir noch ein paar Floskeln, Plattitüden austauschen oder wollen wir zu unserem eigentlichen Thema kommen? Und das ist das Ei, der Football, der Sport.
Darum geht's.
Ja.
Ah, deswegen sind wir hier.
Shit. Hast du jetzt gar nicht vorbereitet, ne? Kacke.
Ich habe gedacht, das ist der Laber-Podcast, in dem
ich sonst bin. Nein, Torben, ich meinte, wir müssen irgendwann mal Sonderfolgen machen, wo wir beide uns mal so richtig schön austauschen über Erfahrung, aber doch nicht. Heute ist...
Über Football-Erfahrung oder über welche Erfahrung willst du reden?
Oh, wir können über alles reden. Torben, ich bin da ganz offen. Unsere Hörer sind bestimmt interessiert an allem, aber prinzipiell doch lieber über Football-Erfahrung.
Okay, GFL.
GFL.
GFL. So. Ey, es gibt Big News von den Munich Cowboys. Die haben nämlich einen neuen Head Coach. Oder, besser gesagt, eine neue Head Coach. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das Femininum von Head Coach ist.
Head
Coach. Aber ist auch egal.
Wahrscheinlich nicht.
Coaching? Nein, wirklich? Nicht. Wahrscheinlich nicht, weil das wäre Deutsch und Englisch gemischt. Okay, Head Coaching. Nadine Nurashid.
No shit?
Ich weiß nicht. Nura und dann SYID. Ja. Nurashid. Ich sage jetzt Sheet. Nurashid. Ja. Auf jeden Fall übernimmt sie die erste Herrenmannschaft der Munich Cowboys und ist damit die erste Frau, die einen Headcoach-Posten in Deutschland im American Football übernimmt. Sie war vorher Athletic-Coach und Defense-Koordinatorin. Und ey, ganz ehrlich, eigentlich bin ich ja immer ein Verfechter davon zu sagen, man soll da nicht so ein großes Ding draus machen, aber die ist die erste Frau, die das geschafft hat, die qualifiziert dafür ist, die war vorher bei den Straubing Spiders und die wird immer einen guten Job da gemacht haben. Und die Cowboys sind eine gute Organisation, die viel Tradition hat. Und ich finde es cool, dass die auch diesen Schritt gewagt haben. Jetzt da eine Frau, weil sie gesagt haben, sie ist die kompetenteste dafür. Und das ist mein Plädoyer an alle Frauen dafür. Sie sollen nicht sich, nur weil das bisher immer nur Herren gemacht haben und weil es ein Herrenteam ist, glauben, dass sie nicht ein guter Hauptübungsleiter wären oder Hauptübungsleiterin wären. Und deswegen, krasse Aktion, richtig gutes Statement, gefällt mir.
Ja, und du hast ja gesagt, eigentlich sollte man auch sowas nicht so eine große Sache machen und das stimmt in der Theorie, ja, bin ich voll bei dir und ich weiß ja auch, wie du meinst. Na, aber in der Praxis ist es ja leider traurigerweise so, dass man eine große Nachricht draus machen muss, weil es so selten ist. Jetzt kann man, also das gilt natürlich für alle Lebensbereiche, ne? Jetzt kann man natürlich sagen, American Football ist schon ein bisschen mehr eine Männerdomäne, was die Sportart an sich angeht. Deswegen ist es dort noch unwahrscheinlicher, einfach aufgrund der Natur der Sache. Ja, ohne das jetzt, ne, es ist einfach so, würde ich mal behaupten. Aber das gilt natürlich für alle Lebensbereiche. Gibt es eine Frau als Cheftrainerin bei einem Bundesliga-Verein im Fußball? Ja.
Nee, aber Bayern hat eine Teammanagerin.
Ja, aber ich rede jetzt wirklich vom den hauptsportlichen Aspekt. Ne? Also es ist in allen Sportarten eine Seltenheit und deswegen muss man es erwähnen, weil es gibt genug, die es verdienen. Aber auch in der NFL sieht man ja aktuell, dass immer mehr Frauen Zuspruch bekommen und das ist doch mega. Das freut mich.
Das ist auch mega cool. Also, und wir wollen jetzt hier auch gar nicht so eine Gender-Debatte daraus machen oder eine Frauenquotendebatte, obwohl ich dazu tatsächlich einen interessanten Beitrag neulich gehört habe. Ich bin ja persönlich gegen die Frauenquote, weil ich nichts davon halte, jemanden nur aufgrund einer Quote irgendwo hinzupacken, sondern man sollte jemanden aufgrund von Kompetenz irgendwo einen Job geben. Aber der hat eine Studie veröffentlicht dazu, dass er selber zwar gegen die Frauenquote ist, aber sie notwendig ist, damit die Menschen verstehen, dass es funktioniert und dass es zur Normalität wird, dass Frauen solche Positionen einnehmen. Und erst wenn es zur Normalität ist, weil die Menschen halt nicht darüber nachdenken, dass es eine Quote ist, dann kann man irgendwann die Quote wieder abschaffen.
Ja,
So, und den Aspekt fand ich
genauso sehe ich
gut.
das auch. Eine Quote sollte ein Weckruf sein. Und langfristig muss dann an strukturellen Problemen was geändert werden. Wie können Mütter entlastet werden? Wie können Väter, wie kann es Vätern ermöglicht werden, dass es nicht so stigmatisiert ist, wenn sie mal im Vaterurlaub gehen oder wie auch immer, oder zu Hause bleiben und nicht die Frau und wie auch immer. Also wie kann man da strukturell Dinge verändern, um es den Frauen einfach zu machen? Deswegen bin ich prinzipiell auch gegen die Quote, aber in dem, was wer auch immer das bei dir gesagt hat, dein Zitat, ja, deine zitierte Person, was er da gesagt hat, da steckt viel weiter drin, dass man diese Quote als eine Art Weckruf einfach mal braucht. Ja.
Ja, und du musst ja immer noch sehen, beim Gender Pay Gap ist es so, Frauen arbeiten ab jetzt umsonst. So, für das Jahr gesehen, weil das Pay Gap so groß ist, dass Männer im Schnitt 2 Monatsgehälter mehr kriegen. Bei gleicher Tätigkeit. Und das ist
Ich
traurig.
habe gerade gesehen, wie Tom in mein richtig leeres Gesicht geguckt hat, weil ich gerade so ratter, ratter, wie umsonst. Ah, weil wir. Es ist schon wieder November.
Ja.
Ne, es ist verrückt. Ich bin,
Ja, es ist schon
du,
wieder
ich bin, oh Gott,
November.
wir müssen zum Football kommen, also beziehungsweise weitermachen. Aber ich bin am
Ja.
Freitag zur Arbeit gefahren, ja, und auf einmal lagen überall Weihnachtsbäume auf dem Weg und ich dachte mir so, Alter, was? Es ist schon wieder diese Zeit des
Ja,
Jahres.
ist mir auch
Es
zu
ist
wild.
verrückt. Es ist
Ja, nee,
verrückt.
komm, ist November. Also vor dem 23. kommt hier keine
Ja, aber
Weihnachtsstimmung
jetzt
auf.
mal ohne, also wenn du
Bei
mich
mir
gefragt
jedenfalls
hättest,
nicht.
welcher Monat gerade ist, hätte ich wahrscheinlich aus dem Bauch heraus gesagt, September, Oktober? Nee, ist einfach schon Mitte November. Das ist verrückt.
Ja.
Okay.
Ja, das ist
Verrückt.
krass. Ey, ich würde sagen, mehr ist in der GFL nicht passiert, aber in der ELF gab es ein paar Signings. Und die will ich eigentlich gerne mal mit dir durchgehen. Das ist nämlich Linebacker von den Barcelona Dragons, Alex Posito, hat verlängert. Linebacker Marius Kensi von den Cologne Centurions, und der ist ziemlich gut. Der hat nämlich früher bei den Cologne Crocodiles gespielt, hat auch verlängert. Von den Breslauer Panthers aus Polen, William Lloyd, hat auch verlängert. Und die Berlin Thunder haben einmal einen österreichischen D-Liner verpflichtet und sie haben ihren QB bekannt gegeben. Und das ist Joe Germaninerio. Und der hat letztes Jahr in Kiel gespielt. Und der ist ziemlich gut. Also ich habe gegen den gespielt und muss echt sagen, ich habe gedacht, oh krass, warum spielt er hier in Kiel? So, über 60% angebracht, 21 Touchdowns, 6 Interceptions. War nicht nur bester Passer, wie man als QB halt normalerweise sein sollte, sondern er war auch der beste Rusher des Teams. Also Mega-Verpflichtung von den Berlin Thunder. Und die Berlin Thunder haben nicht aufgehört, sondern sie haben, das haben sie am Freitag schon verkündet, den Defense Player of the Year vom letzten Jahr veröffentlicht, Kyle Kitchens.
Für alle, die es logischerweise gerade nicht sehen, ich habe das Bild rausgesucht. Ich dachte, Torben hat ihn vergessen. Ich so, Torben, vergiss den doch nicht. So, ne? Ich so, vergiss ja wohl nicht, dass die Kyle Kitchens geholt haben. Deswegen habe ich ihm eben das Bild auf Instagram nochmal in die Kamera gehalten. Aber da hat er es schon gesagt gehabt. Torben ist, was das angeht, eine Bank. Und ja, verrückt. Weißt du, was auffällig ist? Nicht unbedingt, dass jetzt ein individuelles Signing, aber dass sie alle resignen. Das zeigt die Spieler
Ja,
und auch
das ist ein
die
gutes
guten
Zeichen.
Spieler. Ja, also du hast es schon erwähnt, ne? Und aber natürlich auch, wenn du Defense Player of the Year warst, hast du auf jeden Fall was richtig gemacht. Und auch diese Spieler, auch wenn er das Team gewechselt hat, bleiben in der ELF. Und das ist ein gutes Zeichen. Sie gehen nicht in die GFL, sie gehen nicht in andere Ligen, sie wollen hier bleiben. Das heißt, man sieht doch irgendwo, okay, auch die Liga ist hier, um zu bleiben. Ne? Und das ist ein
Genau.
gutes Zeichen.
Und du musst ja auch sehen, der QB aus Kiel. Das ist jetzt der nächste Starspieler, der von der GFL in die ELF wechselt. Letzte Woche haben wir Sven Breidenbach gehabt, den O-Liner der Crocodiles, der auch in die ELF gegangen ist, zu Rhein-Fire. Also, Umgekehrt habe ich den Weg hier jetzt gerade noch nicht gesehen. Also es ist natürlich noch ein bisschen früh, aber man muss es auf jeden Fall
im Auge behalten. Habe ich mir nicht getraut zu sagen. Ich wollte gerade sagen, sowas wie, genau was du gesagt hast, andersrum habe ich das noch nicht gesehen, aber ich hatte Angst, dass du dann sagst, naja, aber ey, Tobi, du weißt doch der und der und der und der. Aber schön, dass du das Gefühl von mir mit Fakten bestätigst. Oder mit nicht vorhandenen Fakten, weil es ja keine...
Mit gefühlten Fakten.
Es ist ja ein Fakt, dass es nicht passiert. So. Das ist ja das, was du jetzt gesagt hast.
Okay.
Und von daher, ja, sehr nice. Weil das ist mir auch aufgefallen. Es geht immer nur in die Richtung. Ja, mal gucken, ob sich die GFL da Sorgen machen muss. Und wenn, wie viel. Bin ich mal gespannt.
Ja, ich bin gespannt. Ich weiß, dass die Nazio jetzt für Dezember nochmal zusammenkommt und der halt den ersten Kader-Cut und so weiter noch veröffentlichen muss. Und da wird der Verband auch nochmal zusammentreffen. Ich bin gespannt, was die sozusagen jetzt auch in Weiterentwicklungsmöglichkeiten jetzt in der Offseason vorantreiben, weil letztes Jahr ist auch in der GFL ja viel passiert, was Vermarktung und so weiter angeht. Da haben die auch viele Schritte in die richtige Richtung gemacht und ich hoffe, dass sie da nicht stehen.
Ja, sie haben halt aber reagiert.
Weil sonst wird...
Sie können jetzt nicht immer nur reagieren, sie müssen nochmal agieren.
Absolut. Ja, und das wird halt interessant zu sehen, welche eigenen Ideen und welche eigenen Konzepte sie an den Start kriegen.
Ja.
Aber das werden wir jetzt hier sehen. Wir können im Moment nur über News sprechen, die halt Fakten sind. Und im Moment ist es so, Kyle Kitchens, der auch schon mal in der GFL gespielt hat bei den Potsdam Royals und dann eigentlich zu den Hildesheim Invaders wechseln wollte, die dann zu den German Knights gegangen sind. Die haben nicht existiert und deswegen hat er hinterher in Leipzig gespielt. Und jetzt spielt er bei den Burning Thunder. So.
Ja. Ja, hast du sonst noch was zu ELF? Nö, ne? Ich habe auch nur die Signings.
Nee, bisher nicht.
Würde ich sagen. Ja. Kommen wir zur...
Das reicht auch erstmal.
Kommen wir...
Ich würde sagen, NFL.
Allgemeine NFL-News. Ja, was haben wir da? Chase Young out for season?
Chase Young out for season.
Hätte ich vor...
Ja. Das tut weh.
Ja, so ein Kreuzbandriss tut definitiv weh. Aber ich weiß, wie du das meintest. Das tut natürlich der Defense weh. Wobei man sagen muss, so schlimm das auch ist...
Die Frage ist, tickt die Uhr jetzt weiter?
Wir pausieren sie. Wir nehmen Timeout. Aber man muss schon sagen, so schlimm dieser Verlust ist, hättest du mich vor der Season gefragt, wie schlimm es für Washington ist, wenn Young ausfällt, hätte ich gesagt, es wäre schlimmer. Hm. Weißt du, was ich meine? Also den Impact, den ich von ihm erwartet hatte, den hat er nicht geliefert in dieser Defense.
Das stimmt.
Ja, und es ist,
ja, aber trotzdem, Verletzungen sind immer scheiße.
Nein, das sowieso. Verletzungen sind immer scheiße. Und natürlich tut es den Reds, nicht den Redskins, den Washington Football Team weh, wenn sie Chase Young verlieren. Keine Frage. Ich hätte nur gedacht, der Verlust wäre rein auf sportlicher Ebene noch schlimmer. Ja, dass eine Verletzung immer scheiße ist, ist natürlich kein Thema. Aber es ist ja bezeichnet, dass das Washington Football Team ihr bestes Defense-Spiel abliefert, ohne Sweat und mit einem Young, der in der ersten Halbzeit raus muss. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Also Chase Young, out for season. Eben. Erste News. Hast du noch was?
Ja. Dann habe ich was ich mir herausgeschrieben habe, das basiert hinterher so ein bisschen auf dem OBJ-Signing. Also die Rams wollten eigentlich, also Josh Reynolds wurde gecuttet von den Titans. Die Rams wollten eigentlich Josh Reynolds haben, haben den aber nicht bekommen, weil die Lions ihn gepickt haben in diesem Waiver-Wire-Dingsbums.
Ja, genau.
Und deswegen ist Josh Reynolds bei den Lions gelandet. Und erst danach haben die Rams Interesse an OBJ gehabt und sich gesagt, ja, okay, nehmen wir den. Und jetzt sehen wir hier mal die Wertigkeit, so OBJ, Josh Reynolds, also ich will Josh Reynolds jetzt hier nicht halten, aber naja. OBJ jetzt also bei den Rams. Alle sagen so, wow, krass. Ich bin davon noch nicht so überzeugt, weil OBJ ist auch viel, viel Name und viel Tamtam und ich weiß nicht, ob er diesem Tamtam so gerecht wird für die Leistung, die er im Endeffekt bringt. Und was viel schlimmer ist, am Tag nach dem Signing hat sich Robert Woods, ich glaube, das Kreuzband gerissen, wenn ich nicht komplett...
Out for season auf jeden Fall.
Ja. Out for season auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Robert Woods ist für mich wichtiger und besser als OBJ. Und das
ist,
tut weh.
Jetzt nehmen wir ein Stück vorweg, weil das habe ich mir irgendwo später aufgeschrieben in meinen Notizen. Aber ist OBJ besser als Van Jefferson? So, also hat er gerade einen Mehrwert als Van Jefferson? Also nur ausgehend von der Leistung, die er bei den Browns gezeigt hat. Ja, weil das ist ja immer, mein Reden ist immer, du kannst dich nicht auf den Leistungen ausruhen, die du vor Jahren irgendwann mal in einem Giants-Team gebracht hast. Ja, sondern du musst dich auf die Leistung beziehen, die aktuell sind. Und die waren bei den Browns schlicht und ergreifend nicht gut. Und was hatte er jetzt? Zwei Catches für 19 Yards oder sowas? Also das war sein Einstieg. Ich meine, da muss man abwarten. Du musst ja auch erstmal
Ja.
einspielen und so weiter. Aber die andererseits auch nicht. Ich meine, er ist Receiver. Also der Route Tree ist in jedem Team gleich. Also, ne, also es ist auf jeden Fall eine Position, wo du dich schnell in den Playbook einlesen kannst, wenn das dein scheiß Hauptberuf ist, ja. Also das, für das Geld kriegst du das hin, so ein Playbook auch schnell mal auf den Kasten zu kriegen. Was schwerer ist, ist die Connection zwischen Quarterback und Wide Receiver. Keine Frage, das braucht ein bisschen Zeit, aber trotzdem. Ich weiß nicht, auf welchem Spot OBJ steht noch. Würde ich sagen, steht er gerade auf 3. Ne, nicht auf 2. Also Cup
Ja,
von
jetzt, ja,
Jefferson.
genau, also
Und dann
Cup.
kommt OBJ. Und mal gucken, ob er es auf 2 schafft. Auf 1 schafft er es natürlich auf keinen Fall.
Ist halt die Frage, wen wirfst du eher an, Higbee oder
Ja, okay.
OBJ?
Jetzt, okay, wenn wir Tight Ends mit reinzählen, dann ist er wahrscheinlich auf 4. Ja.
Ja, so. Und er hat das Potenzial für eine 2, für eine gute 2, natürlich, aber er muss das jetzt halt auch mal bringen.
Ja.
Also, weil das letzte gute OBJ-Spiel ist auch schon, glaube ich, verdammt lang
Ja.
her.
Ja. Und jetzt mal gucken, ob er das alles auf die Browns schieben kann und bei den Rams performt. Ob sich zeigt, dass OBJ einfach nicht mehr gut ist. Bin gespannt. Und ich wünsche ihm, dass er
Ja,
Erfolg hat,
definitiv.
aber er nervt mich auch ein bisschen. So, okay. so, was, okay, was haben wir noch? Frisch reingekommen, glaube ich. Also Instagram-Algorithmus, du weißt, ne? Ist immer ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, das ist tatsächlich relativ aktuell, von heute zumindest. Ravens Wave Le'Veon Bell steht hier bei mir. Ja, also
Oh,
das
ja.
war
Das
mal
glaube
ein
ich sehr aktuell.
kurzer Aufenthalt. Obwohl er nicht schlecht, also naja, sagen wir es mal so, er hat seine Yards gehabt, er hat seine Rushes gehabt und ich würde sagen, niemand war wirklich besser, aber er war auch nicht der Beste.
Ja,
Freeman war
genau.
genauso gut, Williams kannst du auch bringen, also es ist nicht so, dass Bell da war und sie gesagt haben, okay, nice. So, das ist der Shit. Nee, wir können auch Murray nehmen, wir können auch Freeman nehmen, wir können auch Williams nehmen,
Ja, ich
so.
glaube, das
Und
ist
dann,
so.
ja, dass da langfristig eine abgesägt wurde, war irgendwie klar und das war halt Bell. Na, also.
Genau, so, das ist halt. Er ist halt auch nicht mehr der Steelers Running Back von früher, wo man halt gesagt hat, so, wow,
Ja, und da hat er
krass,
auch,
das ist jetzt voll
da
die
hat er auch
Meldung.
von
So.
seiner O-Line gelebt. Und was er aber immer richtig gut konnte, er war nicht, also Bell ist schon in seiner Prime bei den Steelers nicht der schnellste gewesen, aber war unglaublich gelassen in seinem Lauf. Ne,
Geduld.
geduldig. Ne, genau. Er stand
Geduldig,
hinter
genau,
seiner O-Line,
geduldig.
hat die
Also
Blocks
es.
gelesen, während alles um ihn herum kollabierte, hat er da ganz entspannt gestanden und gelesen und abgewartet. Und das können wenige Running Backs. Das war sehr kaltschnäuzig, aber das hat er halt auch, na, vielleicht nicht verloren, aber jetzt merkt man halt, dass er, wenn er damals schon nicht der Schnellste war, es jetzt vielleicht erst recht nicht ist und ihnen so ein bisschen Explosivität fehlt. Ne? Wie auch immer, die Ravens haben sich dafür entschieden. Ich glaube, es ist keine große Überraschung. Es ist halt einfach eine Nachricht, weil Bell immer noch ein großer Name ist.
Genau.
So. Nicht aufgrund von
Genau. Das ist
Leistung.
auch okay, dass man es erwähnt.
Ne? Ist das hier eine Brücke zu OBJ? So, ne? Ein großer Name, aber keine Leistung mehr? Nein. Okay. Was haben wir noch? Interessant, was ich heute gelesen habe. Cam Newton wird den Löwenanteil der First-Team-Raps kriegen nächste Woche. Au.
Das war
Ja, ist
abzusehen.
abzusehen. Aber es ist jetzt nochmal ein offizielles Statement, darauf wollte ich verweisen, von Matt Rhule. Na, also, der Head Coach hat es
Ey,
bestätigt.
die Zeit von Sam Darnold ist
Ja, von
vorbei.
PJ
Also.
Walker, die Zeit war nie da. Also,
Genau, die Zeit war nie da, aber ich fand ihn gar nicht so
nee, das
schlecht, muss ich
nicht.
sagen. Das kann ich auch jetzt schon mal sagen. Aber, ey, was hatte Cam Newton bitte für einen Einstand?
Ja,
Also,
naja, gut, 8 Passing Yards.
Respekt.
Na.
Ey, I'm
Ey,
back.
ich glaube,
Darum
Cam
geht's.
Newton bringt diesem Team etwas, was keiner von den anderen beiden kann.
Ja.
Energy.
Hype.
Hype.
Energy, Hype und Glaube
Ja,
an sich
also ich weiß nicht,
selbst.
wer es gesagt hat.
Ja, der Typ ist irgendwo
Christian
ein
McCaffrey,
Leader.
glaube ich.
So.
Irgendwer von den Panther Stars, ich glaube, es war CMC, meinte, die Stimmung vor dem Game war noch nie so krass in dieser Season. Also das kann Cam Newton. Dafür feiere ich ihn. Okay,
Ja.
hast du noch was? Okay.
Nee. Außer.
Aha. Mitgemacht. Oh,
Oh, Tobi ist mit
Inside Red.
eingestiegen. Es ist Werbungszeit. American-Footballshop.de. Quark 10, ihr kriegt 10% auf alles außer Feldtore und Weddell-Helme. Das heißt, ihr spart 10% bei jedem Einkauf. Und es sind Black Week-Wochen. Den ganzen Monat bei American-Footballshop.de kriegt ihr sowieso richtig krasse Prozente und mit Quark 10 sogar 10% mehr. Deswegen unbedingt zuschlagen. Links sind in den Shownotes. Viel Spaß. Ende.
Ja, hast ja gerade noch die Kurve gekriegt.
Was? Ja, war hart. War wirklich hart.
War close.
Ja. Ey, was war das für ein Spieltag, bitte?
Hör mir auf, Alter.
Jetzt mal im Ernst.
Hör mir einfach auf. Das sind alles so eine Spieltage. Ich habe schon wieder so viele rote Punkte hinter meine Tipps gemacht. Könnt schon gar. Weiß ich nicht. Und ich war ich es nicht, der letzte Woche noch gesagt hat, ich muss das letzte Spiel als Ü-Ei nehmen, weil ich kein Spiel für Ü-Ei würdig gehalten habe? Boah, ich hätte drei Ü-Eier wählen können, so, ne? Wenigstens hat meins hingehauen.
Definitiv.
Aber da kommen wir ja noch zu.
Hier kommt die NFL.
Alter, ich hätte.
Ich möchte eine neue Rubrik einführen. Was war dein What the Fuck-Ergebnis der Woche?
Boah. Okay. Ich muss das kurz eingrenzen, dafür sind es zu viele. Nehme ich das? Na, das? Ja, Sekunde, gib mir einen kleinen Moment. Okay, ich schwanke zwischen. Oh Gott, ich schwanke.
Kein Problem.
Oh Gott, ich schwanke gerade zwischen vier Spielen. Da ist ja nicht so, dass das close wäre. Ah nein, warte, ich schwanke zwischen fünf Spielen. Okay, ich grenze es ein. Ich würde mit den Patriots Browns gehen, aber irgendwie auch nicht. Nee, mit denen gehe ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hoch ausgeht, aber so einen kleinen Upset von den Pats gegen die Browns konnte ich mir schon vorstellen. Washington Buccaneers. Washington Buccaneers. Damit 29-19 für Washington gegen die Buccaneers. Das ist für mich die größte Überraschung gewesen.
Ja.
Einfach, es war nicht das krasseste Ergebnis, so, da waren krassere dabei, aber einfach die Tatsache, dass Washington die statistisch schlechteste Secondary der Liga bis zu diesem Spiel hatte. Und dann kommt Tom Brady. Frisch aus der Bye-Week, vielleicht das schlimmste Matchup, was du haben kannst, wenn du die beschissenste Secondary der Liga bist. Und was machst du? Fängst irgendwie zwei Picks in den ersten sechs Würfen von Tom Brady. Wenn das kein Statement ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, tatsächlich. Also für mich war da auch das ist das What-the-Fuck-Ergebnis geworden. Aber es war für mich ganz dicht beim Donnerstagsspiel Ravens gegen Dolphins. Und ich habe in der Podcast-Folge gesagt, für mich spricht hier nichts für die Dolphins. Ich weiß nicht, wie ich irgendwas für die Dolphins argumentieren soll und die Ravens gewinnen.
Kann man sowas behaupten? Hört euch bitte die Folge nicht an, weil ich habe das bestätigt. Aber wie kann man sowas behaupten, Tom? Ist ja lächerlich. Die Dolphins sind die Dolphins, Miami. Sie haben dir doch jeglichen Grund gegeben, um hyped zu sein. Haben die nicht eine krasse Season bis jetzt gespielt? So. Dieser eine Sieg?
Sie haben jetzt
war der nicht heftig?
Sie haben auf jeden Fall jetzt 22-10 gewonnen. Und was ich an diesem Spiel tatsächlich irgendwo krass fand, war, Jacoby Brissett ist ja irgendwann verletzt raus, hat dann aber das Zeichen gegeben, dass er eigentlich wieder fit ist. Aber Brian Flores hat gesagt, nee, Tua spielt das hier zu Ende.
Ja.
Heißt, die glauben immer noch an Tua, finde ich. Und ich meine, die Dolphins haben weiterhin kein Run-Game und die waren auch nicht gut. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Aber die Ravens, Marquise Brown hat irgendwie nur 6 von 13 Bällen gefangen. Lamar hat dazu halt eine Interception geschmissen und Watkins hat den Ball gefumbled. Also da ist schon viel natürlich zusammengekommen und die Dolphins waren trotzdem nicht gut, aber es hat halt gereicht und die Defense hat die Ravens bei 10 Punkten gehalten. Und das war tatsächlich etwas, wo ich gesagt habe, das hätte ich denen nicht zugetraut.
Ja, die haben performt. 4 Sacks, eine Interception, 2 Forced Fumble, ein Fumble zum Touchdown von Howard. Die waren aggressiv. Ja, die waren aggressiv. Ich liebe es, wenn Defense-Coordinators aggressiv werden. Die 24 Mal sind die Bs geblitzt. Das mag ich natürlich besonders gerne. Ja. Das kann man öfter machen. Ich liebe Safety-Blitzes.
Ja.
Die können richtig Spaß machen.
Aber sind halt gut risikoreich. Blitzes.
Ne? Ja. Egal. Alles, ja, natürlich sind sie.
Aber, siehst du
aber halt, was haben die Dolphins zu verlieren?
Das sieht halt auch ganz schnell aus
wie ein Idiot. Was haben sie zu verlieren? Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum Spiele mit schlechtem Rekord konservativ spielen. So, nehmen wir die Jets so. Wenn du 4-2 hast in der gegnerischen Hälfte, fuck it! Weißt du, biete deinen Fans irgendwas. Ja. Geh dafür. So, ja, am besten mit einem Trick-Trick-Play. Einem Flick-Flack-Flick. Was weiß ich. So, ja, also
Den Flieflicker, Flickflackflick, das ist dein Trickplay, was du bei einem 4. und 2 in der eigenen Hälfte spielen würdest?
Der Running QB gibt dem Running Back den Ball, der Running Back wirft zum QB zurück, der QB wirft zum Receiver, der wirft zum Receiver zurück und dann wirft der QB zum Receiver. Weil, egal, ich habe den Faden verloren. Auf jeden Fall, gib ihm Tricky Plays, ja, geh dafür. Spiel riskant, DC, für was hast du zu verlieren? Blitz all day, scheiß drauf. Lass dich doch Lamar schlagen mit dem Arm, weil auch wenn das besser ist dieses Jahr, es ist immer noch Lamar, also es ist immer noch kein...
Er wird
Fehler machen und er ist jetzt immer noch nicht, es ist immer noch nicht so, dass er sagt, oh geil, ich gehe heute ins Feld, ich verlasse meine Pocket nicht und ich schmeiß die ganze Zeit nur tiefe Pässe. Das ist halt nicht der Spielstil. Also blitz doch einfach. Und es hat ja offensichtlich geklappt. Und die Offense von den Ravens ist schon ein bisschen in Trouble. Ne? Diese Slow Starts, das bleibt weiterhin ein Problem. Sie haben Probleme bei Third Downs. Und 17 Punkte oder weniger in 2 der letzten 3 Spiele. Und was halt auffällt, und da sind wir wieder bei Lamars Arm, wenn sie laufen, dann läuft's. Aber wenn das nicht funktioniert, haben sie ein Problem. Und wenn wir uns die letzten Spiele mal angucken, gegen die Bengals, haben sie 17 Punkte gemacht. Ja, das ist nicht viel und auch verloren. So, und haben 115 Rushing Yards gehabt, total. Gegen die Vikings haben sie dann in Overtime gewonnen, hatten 247 Rushing Yards. So, und gegen die Dolphins haben sie jetzt wieder verloren mit 10 Punkten, ne, und hatten 94 Rushing Yards. Das ist ja unterirdisch für diese Offense. Also...
die auf dem Run basiert,
also das muss man mal ganz klar sagen. Schließlich, also. Und es ist ein netter X-Faktor, dass Lamar Jackson auch gute Spiele mit dem Arm hatte dieses Jahr. Also das macht die Offense noch viel gefährlicher, aber es ist halt der X-Faktor. Die Offense ist eine Running-Offense und deswegen sind sie da auch Number One in der Liga. Ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass es so ist. Ja. Also ja, und Brissett oder Tour? Ja, die hatten für mich die gleichen Werte, aber ich finde es gut, dass sie Tour auf dem Feld gelassen haben, weil im Endeffekt ist er die Zukunft. So, und Brissett hat jetzt auch keinen Grund geliefert,
wenn,
zu sagen, okay, ich bin besser.
Also wenn er die Zukunft sein soll, dann musst du ihn auch auf dem Feld lassen.
Ja, natürlich. So,
ich sage noch nicht, dass er die Zukunft ist, aber also Brissett ist es ja definitiv
Stand
nicht.
Stand jetzt sind, glaube ich, noch die Hoffnung da. Weil der GM muss sich einfach noch an sein QB klammern im zweiten Jahr, weil wenn du ein QB draftest und das früh, steht und fällt deine Karriere damit. Insbesondere, wenn der Pick danach Justin Herbert war, zum Beispiel. So, ne? Und selbst Jalen Hurts ja scheinbar besser performt. Ne? So, der deutlich später gepickt wurde. Ja. Okay, also. Immerhin war Jordan Love kein Fehler, den nicht zu nehmen. Bis jetzt. Stand jetzt. Ne? Stand jetzt. Okay. Das war ja passender Zufall, dass dein überraschendstes Ergebnis das Donnerstagsspiel war. Das heißt, wir sind gar nicht gestört in unserem Ablauf. Das finde ich super.
Ich weiß.
Deswegen war das pures Kalkül hier von Torben. Okay, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Fangen wir an mit den Atlanta Falcons gegen die Dallas Cowboys. Und das haben die Dallas Cowboys 43-3 gewonnen. Und das haben wir richtig getippt. So, beginnen wir doch mit einem Positiven. Ja. Nachdem wir das eben natürlich nicht richtig getippt haben, klar, haben wir das hier zumindest richtig getippt. Also der Sonntag fängt gut an.
Ja. Ja, und man muss halt auch sagen, wir haben auch gesagt, Prescott wird abliefern. Hat er gemacht. CeeDee Lamb wird nicht wieder so ein schlechtes Spiel haben, sondern der hat in dem Fall 6 von 7 Bällen gefangen für 92 Yards und hat 2 Touchdown-Fänger gehabt. Also auch Megaspiel. Prescott hat nicht nur zwei Passing-Touchdowns geworfen, sondern ist sogar einen selbst erlaufen.
Der Schlingel.
24 Pässe angebracht von 31, ist auch ordentlich. Und
ja, das ist,
vor allem, Dallas Cowboys haben gezeigt.
Lass mich da ganz kurz ein, das ist ein Punkt, weil das war ja die Kritik, so, er hatte bis jetzt immer 70 plus Completion und so weiter und jetzt hatte er nur 40 oder was das da war gegen die Broncos. Und wir haben beide gesagt, nein, das war jetzt ein Ausrutscher. Dann kommt da auch wieder hin. So, und das hat er gemacht. Das Game super gemanagt. Genau,
und er ist wieder
77,4% Completion. Ja. So viel dazu.
Richtig. Und Matt Ryan hat 2 Picks geschossen, sage ich jetzt einfach mal so. Die Cowboys-Defense hat es geschafft, dass Pitts, ja, der hat 60 Yards gemacht, okay. Aber Cordarrelle Patterson, der nun mal der X-Faktor dieser Falcons-Offense dieses Jahr ist, und so weit würde ich schon so gehen, der war gar kein Faktor. Und die Dallas Defense hat genauso viele Gegenpunkte kassiert wie Interceptions selbst gefangen. Also was will man dazu sagen? Das ist ja wohl überragend. Und deswegen 3-43 klingt hart, aber verdient.
Ja, also man sieht schon, wer das Ding gewonnen hat. Also wann das Ding gewonnen war, nämlich nach dem zweiten Quarter. Weil da haben die Cowboys einfach 29 Punkte gescored. im zweiten Quarter. So ja. Crazy. Zwei Rushing Touchdowns von Elliott.
Das war mit das Beste, was die wahrscheinlich.
Zwar, ich habe das sogar irgendwas gelesen: meisten Punkte in einem Quarter seit. Ich schieße mich tot. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Fand ich nicht so wichtig. Gut, dass du es ansprichst. Zwei Rushing Touchdowns Elliott, ein Passing Touchdown auf Lamb, ein. Hier steht Punt. Ein Punt-Block, ne, der dann zum Touchdown wurde, weil sie ihn in der Endzone recovered haben. Two-Point-Conversion von Elliott, da war alles dabei. So, und danach war das Spiel over und deswegen haben die Falcons das Game auch mit Josh Rosen beendet. So. Der übrigens, der hat eine Completion von 6 Pässen für 14 Yards, aber hat es trotzdem geschafft, eine Interception zu werfen. Das ist. Natürlich. Ja, natürlich.
Hallo. So. Also, wenn du jemanden hast, dann so, ja, ich nutze jetzt hier meine Chance.
Na, nicht Josh Rosen scheinbar. Naja, auf jeden Fall, was krass ist bei den Falcons. Und jetzt wird es dann doch zum Problem. Ja, Kyle Pitts, nice, aber Tight End. So, Cordarrelle Patterson, nice, absolute Geheimwaffe, aber auch kein reiner Wide Receiver, sogar als Running Back gelistet. Und das fehlt, dieser Number One Wide Receiver. Ja. Ich meine, auf dem Papier ist das Russell Gage aktuell. Ja? Der ist der Nummer 1 Receiver im Roster.
Das reicht halt als Nummer 1
nicht. Dreimal wurde der angeworfen, aber hatte 0 Catches. Und in der Season hat er gerade 16 Catches für 159 Yards und einen Touchdown. So. Das ist ein mieser Nummer 3 Receiver. So. Und das ist gerade der Nummer 1 Receiver. Und da merkst du, dass halt etwas fehlt. Und damit kannst du halt nicht scoren. Und deswegen die Defense von den Cowboys, die ließ zwar im ersten Drive irgendwie 58 Yards zu, das war mies. Aber danach im Rest der ersten Hälfte nur noch 19. Zweite Halbzeit zähle ich überhaupt nicht. Zweite Halbzeit war ein Preseason-Game. Nach diesem zweiten Quarter, die zweite Halbzeit, wie krass die Defense nach diesem ersten Drive zurückgekommen ist. Ja, aber auch kein Wunder, weil wen willst du da anwerfen? So, ich meine, du kannst ein Tight End natürlich auch ein bisschen besser, ein Tight End kannst du ja nice schematisch rausnehmen, wenn da keine Wide Receiver sind. So, wenn der Gegner keine Wide Receiver hat, ja geil, dann stelle ich meinen besten Cover-Safety auf diesen Tight End und muss den nicht auf die Receiver. Also musst du den nicht verwenden, um die Receiver vielleicht zu double-covern oder was weiß ich. So, und dann ist so ein Tight End am Ende des Tages halt ein Tight End. So, der ist schon abhängig davon, dass er auch gute Wide Receiver um sich herum hat. Selbes gilt für Patterson. Der lebt ja auch davon, im Normalfall, dass um ihn herum gute Wide Receivers stehen. Weißt du, was ich meine? So, wenn du den in Double-Coverage nimmst, wird es auch wieder schwer. Du brauchst diesen pure Number-One-Receiver und der fehlt mit Ridley.
Den du halt outside wirklich hinstellen kannst. Der outside
wo Präsenz du deinen Number One Corner hinstellen musst, und vielleicht sogar noch immer ein Safety drüber. So, ne? Und dann haben Kyle Pitts und Cordarrelle Patterson die Räume, die sie ausgehend von ihrer Position bespielen können. Und das fehlt. Also wenn die Falcons keinen Number One Receiver in der ersten Runde nächstes Jahr draften, dann weiß ich auch nicht. Trotz all der Lücken in der Defense, aber das wäre so mein Tipp. So, wenn ein guter Receiver im Draft ist, nehmt die.
Nehmt ihn. Ich würde sagen, wir machen
Saints
weiter.
Saints gegen die Titans. Und das war ein knappes Spiel. Und das haben die Titans gewonnen. 23-21. Haben wir das getippt? Ich hab's getippt. Hast du es getippt? Du hast oft die Titans getippt.
Nee, das war mein Überall. Das war mein Überall. Aber es hätte beinahe funktioniert. Muss man mal sagen. Es hätte beinahe funktioniert. Und ich habe auch zwischenzeitlich. Ja, also da dachte ich mir so, ja, okay, damit kann ich leben. Aber. Die Titans sind kein Running-Team mehr. 29 Carries, 66 Yards.
Aber so richtig ein Passing-Team sind sie halt auch nicht. Ne? Also,
genau, sie sind halt auch kein Passing-Team. Und ich muss halt noch dazu sagen, an Simeon hat die Niederlage jetzt der Saints nicht gelegen. Also den fand ich gar nicht.
Seine so Stats sind ein bisschen so, er hat halt im vierten Quarter krass performt. Ne? Also du musst halt auch drei Quarter davor performen. So, ne? Deswegen wirken die Stats natürlich krass, aber der muss ein bisschen konstant. Aber das hat ihm wahrscheinlich die Starting-Rolle gerettet.
Hat sie im Spiel gehalten.
Das ja.
Genau, also er hat sie im Spiel gehalten. Ja, im Endeffekt mit Kamara war das eine andere Nummer
geworden. Mich hat halt ein bisschen genervt, die Kommentatoren immer so, ja, und die haben 5 Starter verletzt und so. Und ich denke mir so, ja, und die Titans sind ohne Julio Jones und Derrick Henry. So, das sind zwar nur 2, aber wenn ich den Wert, Qualität und Quantität gegenrechne, dann, ich meine, die Titans sind Derrick Henry. So, ja. So, der fehlt. Also, bitte.
Also, das ist schon deren Identität. Ja. Und also, Julio Jones gehe ich jetzt nicht mit.
Nee, das stimmt. Ich wollte einfach einen großen Namen mit reinschmeißen. Derrick Henry hätte jetzt auch gereicht, um 5 Starter bei den Saints in der Offense aufzuwiegen, so ungefähr. Ne? Also, was den Verlust, die Tragweite dieses Verlustes angeht. Ja. Und das hat mich ein bisschen genervt. Aber was es gezeigt hat, die Saints haben nicht viel Tiefe. Das ist ja das, was wir vorher gesagt haben. So, wenn da vor der Season, ne, die Saints haben irgendwie gar keine Spieler mehr wegen diesem ganzen Cap-Space-Irrsinn. Ja. Ne? Und das hat man hier gemerkt. Da fehlt's an Tiefe. Ja. Da kommt halt niemand. Wo man bei anderen Teams noch so einen dritten, vierten aus dem Hut zaubert, das, was bei den Saints da rumläuft, ist bei anderen Teams im Practice Squad dann irgendwo. Das hat man gesehen. Viel zu viele Drops von diesen, also von den Receivern, von denen man die Namen nicht kennt. Ja, also das ist da auffällig gewesen. Aber es war ein guter Fight. Ne? Ich meine, guter Fight von den Saints gegen den AFC-Top-Team. Die Titans haben jetzt die Rams, Colts, Chiefs, Bills geschlagen. Aufeinander folgend. Und die Jaguars, um den Win auch noch zu erwähnen. Aber ist jetzt nicht so. Na, wobei. Ja. Die Bills, können wir die Bills fragen, wie ausschlaggebend ein Sieg gegen die Jaguars sein kann. Ja, und die Titans gewinnen wegen einer krassen Defense. So, also das ist momentan das Ding. Das ist deren Identität. Derrick Henry ist weg. Haben sie sich halt eine neue Identität gesucht. Die Defense. Ja.
Und das ist krass. Und das hat denen immer gefehlt. Und warum nicht? Ja, sie haben auf jeden Fall einen Lauf. Und
ja, aber muss sagen, die Offense muss jetzt auch einen Weg finden ohne Derrick Henry. Den haben sie noch nicht gefunden, weil die Defense spielt jetzt auch nicht jede Woche Lights Out. Ja. So. Ne? Also das.
Ja, genau. Da bin ich gespannt, ob das wirklich for real ist, dass sie diesen Lauf halten können oder ob sie jetzt einfach viele glückliche Umstände auch hatten. Aber ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt, wie die Titans sich jetzt im Laufe der Saison weiterentwickeln. Ja. Oder ob sie sich entwickeln oder ob sie einen Schritt zurück machen.
Also die Defense muss auf dem Niveau weiterspielen. Das tun sie bis jetzt. Was krass ist, sie hatten 27 Sacks in 10 Spielen bis jetzt. 2020 hatten sie 19 in der ganzen Season. Also sind sie auf einem guten Weg. Aber die Offense, ich bin gespannt, was die Offense aus dem Hut zaubert, um die Defense zu entlasten. Okay, aber Sieg Titans. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Jaguars gegen die Colts. Und das haben die Colts 23-17 gewonnen. Das haben wir beide getippt.
Ja. Ey, und die Colts haben dir einen Gefallen getan, weil Jonathan Taylor hatte 21 Carries.
Ja, geil, das habe ich auch dick markiert. So, nice, danke. Hast du mir jetzt weggenommen.
Ja, ich weiß. War Absicht. 116 Yards, ein Touchdown. Das ist, finde ich, schon mal geil. Und um die Leistung von Derrick Henry jetzt nochmal hervorzuheben, Jonathan Taylor und Derrick Henry sind jetzt von den Yards her gleich, die sie in dieser Saison erreicht haben. Ne? Und Derrick Henry hat einfach zwei Spiele nicht gespielt. Aber um das mal so ein bisschen ins Licht zu rücken. Aber die Leistung von Jonathan Taylor ist krass, gerade in den letzten Wochen. Und der wird immer mehr diese Offense. Das Run-Game der Jaguars hat auch funktioniert. 24 Carries für 179 Yards auf die Saison gesehen, auf das Spiel gesehen. Aber das Passing-Game, das ist eine Schwachstelle.
Aber du kriegst halt, also du weißt, wenn du jetzt die Jaguars guckst, okay, das ist das, was ich kriege. So, und du kannst nicht mehr erwarten. Und das liegt nicht nur an Lawrence. Ja? Ich meine, der war manchmal off-target.
Nee, das liegt auch am Schema, weil die Receiver sind, und an den Receivern selbst, weil die sind teilweise nicht offen. Die sind vom Schema, werden die auch, das baut irgendwie nicht aufeinander auf. Das sind irgendwie nur ISO-Routes. Und ich würde jetzt auch sagen, das liegt nicht nur an Trevor Lawrence. Sicherlich muss auch der an seiner Accuracy arbeiten, aber er ist nicht das Problem. Ja. Dieser Offense der Jaguars. Ja. Und die Defense hat anscheinend wirklich abgesteppt, weil ich finde, die haben Carson Wentz schon. Es war nicht sein bestes Spiel.
Kann man sagen, Alter. Ich habe mir den nämlich noch bei Fantasy geholt für Kyler Murray und dachte mir so, da machen wir jetzt nichts falsch. Und ich sehe so, okay, die Colts rasieren, sie führen 17-0 oder was das da war, ne? 17-0 Lead. Aber Carson Wentz hatte einen Fantasy-Punkt. Ich so, wie geht das denn, Alter? Wie kannst du 17 Punkte erzählen und dein QB hat zwei oder drei Fantasy-Punkte? Ja? Ist ja lächerlich. Ist ja lächerlich. Aber gut, er hat keinen Fehler gemacht und das war das Entscheidende in diesem Spiel.
Genau.
Ja, und die Defense wir haben gerade über die Defense gesprochen eigentlich, ne? Sind abgedriftet zu Wentz. Und mit der Defense bin ich voll bei dir. Ey, wer die Number One Offense von den, also jetzt noch aus letzter Woche, die Bills, bei zwei Field Goals hält. Und ja, auch bei den Colts. Ich meine, die Colts haben streng genommen auch nur 16 Punkte gegen diese Defense gemacht, weil das eine war ein Punt-Block-Touchdown so, von den Colts. Ja. Ne? Also ist jetzt trotzdem Touchdown, aber den kannst du halt der Defense nicht ankreiden. Also hat auch gut funktioniert und die Colts hatten total 295 Yards und Passing, 180 von Carson Wentz. Also das war jetzt nicht überragend von der Offense. Also die Defense hat funktioniert.
Die Defense der Jaguars ist echt in Ordnung. Also das muss man echt so sagen. Darauf kann man aufbauen. Aber das Passing-Game wenn sie eine Chance haben wollen, müssen das Passing-Game
in den Griff kriegen. Sie brauchen Waffen. Die Receiver kriegen keine Separation hin und es fehlt auch ein bisschen an Speed. Und Drops. 5 Drops ist viel zu viel. 3 davon gingen auf den Tight End. Chris Manhurts. Also du darfst, also ja, wenn ich was von einem Titan erwarte, dann, dass der Bälle festhält. Ne? Ja, also und da drei Drops sind zu viel. Ja. Oh Mann, ey. Ja, aber ey, die Defense von den Colts hat auch gut funktioniert, das muss man auch dazu sagen. Die hatten wichtige Third-Down-Stops, ne? Und ich meine, einer endete dann sogar in einem Punt-Block. Ja, ich meine, gut, das ist jetzt streng genommen Special Teams, aber dass es überhaupt zu dem Punt kam. Also die hat mir auch gut gefallen. Und ja, und dann kam halt der Forced Fumble mit 50 Sekunden übrig auf der Uhr. Und das war dann letztlich der Sieg. Ja, so, für die Colts. Also kann man sagen, Defense hat funktioniert. Und Jonathan Taylor hat funktioniert für die Colts. Colts win.
Genau, und das hatten definitiv.
Aber gereicht. Ausblick auf jeden Fall noch. Kann ich die Colts nicht einschätzen. Weil sie haben immer noch keinen Win gegen ein Team mit einem Winning Record. Und sie haben auch eine 17-0-Führung, ja, die sie bereits im ersten Quarter hatten, gegen die Jaguars verspielt. Also, dass es überhaupt erst wieder zu diesem Fumble am Ende kommen musste, war schon eigentlich problematisch. So, die nächsten beiden Spiele sind gegen die Bills und die Bucks. Und danach reden wir mal über die Colts. So, dann kann ich die einschätzen.
Wahrscheinlich nicht positiv. Also ich halte noch nicht viel von den Colts dieses Jahr. Um das jetzt schon mal, um mich vorher schon mal aus dem Fenster zu lehnen, wenn sie jetzt wahrscheinlich nächste Woche gegen die Bills rasieren. Aber also mein Gefühl bei den Colts ist nicht positiv. Für mich ist das ein Durchschnittsteam. Für mich ist das
ein Two-Game-Losing-Streak, der da auf die Colts wartet. Aber mal gut. Vielleicht irre ich mich ja auch. Okay. Und das wäre nicht unüblich, wenn ich mir die ganzen roten Kreise hier angucke. Und kommen wir doch zu einem nächsten falschen Tipp. Die Browns gegen die Patriots. 45 zu 7, Torben. Wie sehr hat dich das gefreut?
Also erstmal, ich habe es ja auch falsch gepickt, aber immerhin ist meine Expertise so ein bisschen durchgeschimmert, weil ich habe gesagt, die Patriots, O-Line muss halten, die Patriots müssen für negative Plays in der Browns Offense sorgen und sie dürfen
keine Fehler machen. Und alles Tom, haben Querverweis an dieser Stelle, sie müssen den Run stoppen. Und jetzt müssen wir ganz kurz unser Segment Shots Fired erwähnen. Das war nämlich das Browns Running Game. Ich erwähne es jetzt ungern, weil ich habe es verloren, aber es war das Browns Running Game gegen die Patriots Run Defense. So. Und Chubb war out. Genau. Na, blöd. Hab die Hälfte meiner Argumentation, drei Viertel meiner Argumentation zerstört. Aber jetzt war ich halt mal der Leidtragende. Und du hattest ja auch schon mal Pech, weil Chubb out war. Also von daher mehr als fair, zumindest im Shots Fired Universum. Und die Browns hatten 99 Rushing Yards. Die hat doch alle Johnson erlaufen, also da war de facto niemand dahinter. Ja. Ja, ich glaube, einer hatte noch eigentlich Stanton starten, irgendwie sowas, aber hat 0 Yards. Ja. So, ja, und 99 Rushing Yards total, das war natürlich nicht genug. Die hätten 150 gebraucht, damit ich das Ding gewinne, also Sieg an dich. Run Defense hat auch funktioniert bei den Patriots. Du darfst weiterreden.
Ey, und der Ernest Johnson, der hat tatsächlich die ganze Offense da geschmissen, ne? Der hatte 157 Scrimmage Yards.
Verrückt, ne?
Also, der hat echt, immer wenn er gebracht wird, liefert er auch ab. Aber wer nicht abliefert, ist Baker Mayfield. So, 11 von 21 Pässen für 73 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Also, wir haben bisher immer davon gesprochen, na, kriegt er 30 Millionen, 35 Millionen, wie lange wird der verlängert? Mal gucken. Ich würde den gar nicht verlängern.
Nicht 35, 3,5.
Ja, so, ne? Ja, so, richtig. Einfach mal das Komma verschieben. Und guter Backup-Vertrag, weil die Offense sah mit Case Keenum besser aus. Und ich habe mich tatsächlich im Nachhinein gefragt, wie hat dieses Spiel ausgesehen, wäre Keenum Starter gewesen? Weil Keenum hat in den paar Spielzügen, die er gekriegt hat, mehr geliefert als Mayfield das ganze Spiel. Und weil er hat sogar mehr Yards abgeworfen. Er hat 8 von 12 angebracht für 81 Yards, obwohl er dreimal gesackt wurde.
Baker Mayfield hatte 73.
So, genau. Und
schwierig.
Aber es gibt eine Regel. Weil wenn die Patriots deutlich gewinnen wollen, ne, ist es immer so, dass Brian Hoyer ein besseres QB-Rating hat als Mac Jones.
Nice. Stimmt, das war schon mal dabei. Ja, verrückt. Aber ich muss jetzt noch mal kurz auf Baker Mayfield zurückkommen. Und ich habe das Spiel zwar falsch getippt, aber was ich nicht falsch getippt habe vor der Saison, war meine Haltung zu Baker Mayfield. So. Und diese ganze Rollercoaster-Saison von den Browns wird einfach durch diesen einen Typen symbolisiert. Man kann auch sagen durch die Defense, weil die spielt auch sehr stark auf und ab, aber natürlich besonders stark durch den Quarterback. Und das sieht man, wenn man das Passer-Rating nimmt. Er hatte dreimal über 100, aber er hatte auch zwei Spieler in den 50ern, ja, was das Passer-Rating angeht. Das ist wirklich mies. So, und wenn man sich mal einfach die Season-Stats von Baker Mayfield anguckt, Dann hat er 1990 Passing Yards. Damit ist er auf Platz 22. Er hat 9 Touchdowns. Damit ist er auf Platz 24. Er hat 4 Interceptions. Damit ist er tied für Platz 5. Und er hat ein, jetzt habe ich dafür nur dieses ESPN QB-Rating. Das ist ja irgendwie ein bisschen anders. So, aber ist auch egal, weil fürs Ranking ist es natürlich dann wieder gut. Da hat er 42,9 und ist damit auf Platz 25. Das ist furchtbar. Da ist nichts gut. Also.
Ja, also das ist zur Erklärung, das ESPN QB-Rating bezieht ja auch immer noch ein, wie schwer sind die Würfe und wann nimmst du welchen Sack und wann wirfst du den Ball einfach nur weg und sowas. Also das ist ein bisschen aussagekräftiger als nur das Passer-Rating. Ist
sogar noch besser geeignet. Und so oder so, wenn man alle QBs natürlich gleich bemisst, ist es auch aussagekräftig, logischerweise, wenn man in diesem Rating bleibt.
Genau.
Und das auf Platz 25. So, und gegen die Patriots hat er jetzt die schlechteste Performance der Season. So, und das ist.
Ja. Krass. Was will man dazu sagen? Also, da gibt es halt auch wenig Argumente, aber auch alle, also auch die. Auch von der Browns Defense erwarte ich mehr, weil ich hatte das Gefühl bei den Patriots, ja, sie haben Trent Brown in der O-Line zurückgekriegt. Ja. Das hat eine Menge gebracht, muss man sagen. Ne? Stevenson, der Rookie Running Back, hat ein Career-Game gehabt mit 5 Yards per Carry, 100 Yards bei 20 Carries. Krass. Mac Jones, 19 von 23 Pässen angebracht, 198 Yards für 3 Touchdowns, keine Interception. Ich habe aber durchgehend das Gefühl gehabt, ne? Also Hunter Henry hat natürlich wieder einen Touchdown gemacht, weil gefühlt hat, ist jeder Catch von dem Kerl ein Touchdown in den letzten 3-4 Spielen gewesen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, die Patriots haben einfach nur ihren Stiefel runtergespielt.
Ja.
Die haben einfach gesagt, wir machen hier keine Fehler, wir spielen unser Game, das spielen wir konsequent durch. Unsere Defense wird es schon regeln. Die haben 5 Sacks, 4 Tackle for Loss zusätzlich. Das ist das, was ich mit negativen Plays meinte, dass halt das zweite und dritte Down zu lang wird. Aber die Patriots haben nicht so gewirkt, als würden sie jetzt tricky shit spielen, würden sie jetzt wirklich alles aus sich hier herausholen, weil sie es nicht mussten. Und ich finde es traurig, wenn man guckt, mit welcher Erwartungshaltung man vor der Saison da irgendwie reingegangen ist, dass anscheinend ja eine, ey, 45 Punkte sind krass, das will ich gar nicht unterschlagen, aber dass eine 85% gute Leistung der Patriots ausreicht, um die Browns so zu demütigen.
Absolut. Und weißt du, um das noch zu verstärken, was du sagst, nämlich mit der Perspektive der Browns, da habe ich das Gefühl gehabt, die haben einfach nicht adjusted. Stefanski hat nicht adjusted. Ja,
genau.
Also, als wenn, ja, wir haben jetzt den Plan für die Offense, ne, laufen, laufen, laufen und Mayfield macht das, was er immer macht, so ein bisschen, damit ein bisschen nicht den Run etablieren, sondern den Pass etablieren, damit dann gelaufen werden kann. Ne? So, und das hat dann nicht funktioniert. Und dann, oh ja, shit. Nein,
wir versuchen es so weiter.
Und die Browns waren jetzt schon, also Browns und Ravens waren ja die beiden Top-Rushing-Offens. Und beide hatten unter 100 Yards diese Woche, ne? So viel dazu. Aber du musst adjusten, du musst einen Weg finden. Und das Gefühl hatte ich bei den Browns nicht, also dass das passiert. Und das muss ich jetzt auch mal dem Headcoach ankreiden, so sehr wir jetzt auch über Baker Mayfield reden. Und allgemein, diese ganze Browns-Season, da sind ja extreme Spiele dabei. Du hast so 47-42 gegen die Chargers. Dann kriegst du von Arizona 37-14 auf die Fresse. So, ja. Und, vergiss es. Dann 15-10 gegen Pittsburgh, da kriegst du wieder nichts geschissen, offenstechnisch. Dann 45-7 gegen New England. Was sind das für Ergebnisse? So, ne? Also, das ist ja sehr verrückt. By the way, alles Niederlagen. Ja, die Browns sind schwer einzuschätzen. Und das ist eine absolute, ja, wie gesagt, Rollercoaster-Season. Sowohl was den Quarterback angeht, aber genauso was diese Defense angeht. Ja, also, kann ich nicht greifen.
Wen ich gefeiert habe, für wen ich mich sehr gefreut habe, Jacoby Meyer.
First Myers, Touchdown Catch.
Den die Patriots ja irgendwie von den 49ers aus dem Practice Squad mal geholt haben oder so. Ich glaube, oder der wurde da gecuttet und dann haben sie ihn geholt. Ist auf jeden Fall ein undrafted Free Agent oder
klassische
so gewesen.
Patriots, sorry.
Hat jetzt, 1500 Karriere-Yards schon gehabt, ne? Und jetzt nach 1500 Karriere-Yards hat er seinen ersten Touchdown-Catch gehabt. Und du hast gesehen, wie beliebt er ist, weil der Myers ist seit 2 Jahren da an sich die erste Anspielstation. Und er ist meiner Meinung nach kein klassischer Nummer 1 Receiver, er ist für mich eine gute 2. Aber die Patriots hatten ja auch einfach keine Receiver. Und
alle waren da.
1500 Yards ist. Alle waren da. Dieses ganze
Feiern,
Team war da.
Das
ganze Team ist in die Endzone gelaufen. Ja. Und hat sich für den Kerl gefreut. Und das ist schön zu sehen.
Und eine Sache noch zum Spiel. ganz kurz, Mac Jones, beste Performance vielleicht bis jetzt, hat gespielt wie ein Veteran, hat keine Fehler gemacht, 19 von 23 ist eine überragende Completion. Und
was sagst du zum Rookie of the Year jetzt? Jones oder Chase?
Weißt du, das okay, Jones ist okay. QB sticht Receiver, aber Mac Jones spielt wirklich gut, also wenn man bedenkt, was von ihm erwartet wird, er managt die Spiele, er überperformt nicht, das soll er auch gar nicht, aber er trifft gute Entscheidungen, aber das ist unspektakulär, so, ne? Deswegen wird er es nicht. Ich finde, er hat es verdient, weil er macht genau das, was man von ihm erwartet. Gut, die Spiele vor diesem Spiel waren ein bisschen, aber aktuell macht er das, was man von ihm erwartet. So, und wenn die Patriots ihm sagen würden, so, mach mal mehr, dann würde er auch mehr machen. Aber dadurch, dass er das nicht soll, ist es aktuell noch Chase, weil der einfach mehr Highlights produziert. Aber er muss jetzt auch mal wieder ein bisschen nachlegen. Also.
Ja, genau, so sehe ich es auch. Also ich wäre auch im Moment bei Chase, einfach weil er eine historisch krassere Saison spielt, glaube ich. Aber Jones ist schon, das ist schon beeindruckend, mit was für einer Routine der Typ jetzt in der NFL schon agiert. Ich
meine, vergleichen wir es mit letztem Jahr, Jefferson und Herbert, das war ja auch die Diskussion. Ja, aber Herbert hat irgendwie x-tausend Rekorde gebrochen. So, und damit bist du, und dann auch noch, dann bist du, Jefferson auch, aber dann kannst du die Quarterback-Karte ziehen. Aber gerade bricht Chase Rekorde und Jones spielt wirklich gut, aber bricht halt keine. Und ist nicht spektakulär. Und das ist der Grund, warum man den Award da nicht kriegt. So, das verdient es oder nicht, aber deswegen glaube ich Chase. Okay. Nächstes Spiel.
Weiter geht's.
Die Buffalo Bills gegen die New York Jets und das haben die Buffalo Bills souverän 45 zu 17 gewonnen. Danke. So, okay.
Oh, das war ein richtig toller Versprecher, Tobi.
Das war ein stilistisches Mittelpunkt. Das nennt man Rhetorik, kennst du nicht, okay.
Nein, ich kenne das nicht. Keine Ahnung. Deswegen, was ich kenne, ist, dass Mike White 4 Interceptions geschmissen hat. Leider. Also 44 Pässen angebracht, 251 Yards. Diese Defense aus Buffalo ist aber auch ein beschissenes Matchup für einen Rookie-QB.
Also denn.
Und deswegen will ich ihm nicht mal ankreiden, dass er 4 Interceptions
aber geschmissen hat. Er ist ja kein Rookie. Seine ersten Starts.
Seine ersten Starts. So, für einen unerfahrenen.
Sie wurden geklugscheißert. So. Entschuldigung.
Nee, es war ja richtig. Das ist ja nicht geklugscheißert, sondern wenn es stimmt.
Doch, eigentlich schon.
Ja.
Sie wurden
verbessert, finde ich.
Das ist ein Synonym.
So, das war auch, das finde ich angebracht. Das finde ich angebracht. Ne? Aber. Ja, das ist, also das will ich ihm nicht mal, also ich würde ihn weiterhin starten lassen, das will ich damit eigentlich nur sagen. Oder willst du Joe Flacco?
Bleiben wir kurz bei der Jets QB-Situation, weil das finde ich interessant. Erstmal bin ich voll bei dir, dieses Spiel darf man nicht überbewerten, weil es war gegen die Nummer 1 Defense in allen Belangen. Ja, also wenn wir uns die Bills Defense mal anschauen, mit 127 Punkten zugelassen ist die Nummer 1. Danach kommen die Patriots mit 165. Das ist ein ganz schöner Unterschied zwischen 127 und 165. Das ist schon krass. So, in Passing Yards per Game Allowed sind die Bills auf 2 mit 173,7. Rushing Yards Allowed sind sie bei 83,9 und damit auf Platz 3. Und sie haben 15 Interceptions gefangen. Jetzt muss man dazu sagen, das war nach diesem Spiel. Aber sind trotzdem auf 1. Ne? So, das ist crazy. Diese Defense ist on fire. Also, dass er da 4 Picks geschmissen hat. So, und jetzt muss man auch noch sagen, der Typ hatte 44 Passing Attempts. So, vielleicht solltest du deinem unerfahrenen QB gegen diese Defense nicht alles an Workload geben. Aber der Run hat auch nicht funktioniert. Das muss man dann auch wieder dagegen halten. Lief halt nicht gegen diese Defense. Also hat man auf Teufel komm raus versucht, mit Mike White jetzt irgendwas zu erreichen. Und wenn du das versuchst mit einem unerfahrenen Quarterback, endet das nun mal in Interceptions. Und am Ende hatte er immerhin noch 251 Passing Yards. Also es war nicht alles komplett düster. Und ich würde diese Leistung jetzt nicht zu stark bewerten. Und oft, aber deine Frage,
worauf willst du mit jetzt Zach hinaus?
Wilson, genau. Sorry. Ich wollte erstmal recht geben, Mike White sollte man nicht zu hart kritisieren. Aber haben wir nicht mal gesagt, diese ganze Jets-Season ist darauf ausgelegt, ihren First-Round-Pick vorzubereiten? Also wenn die Jets irgendwas in dieser Saison schaffen sollen, dann Zach Wilson Spielerfahrung geben und ja, ihn irgendwie vorzubereiten auf die NFL, weil er ja nun mal noch ein bisschen roh war, auch schon im Draft. So, wenn ich ihm jetzt die Spielerfahrung nehme, die er kriegen könnte, weil ich Mike White starten lasse, was ist das für ein Signal? Was,
halt gucken,
was ist das
glaubst.
Für ein Signal? Ja, ich weiß. Aber,
also ich würde auf jeden Fall eine offene Competition aussprechen zwischen den beiden, weil die haben beide Potenzial.
Ja auch über,
und Zach Wilson hat bisher noch nichts gezeigt.
Ja. Aber eine reine Business-Entscheidung. Du bist General Manager und du musst dich gegenüber deinem Owner rechtfertigen. Und du hast Zach Wilson
Owner
an zweiter Stelle gepickt und jetzt benchst du ihn für Mike White. So, trotz dieser einen guten Performance. Das ist schwierig, da hängen halt auch Jobs dran. Und deswegen, also ich bin ja bei dir. Also meine persönliche Meinung ist, Mike White starten lassen. Aber es bringt die Jets wirklich in eine Zwickmühle, wenn Zach Wilson wieder da ist.
Ja.
Weil das ist deine Hoffnung gewesen. So, und auf den hast du gebaut. Und deswegen hast du ihn dort gepickt. Ne? Und lässt du den jetzt schon fallen? Das ist das Problem. Und Mike White hat nicht geliefert. Auch wenn wir ihn eben verteidigt haben.
Er hat jetzt gegen die Bills nicht. Ich möchte Mike White nochmal
ein drittes Spiel. Weißt du, was ich glaube? Es könnte sein, dass Wilson nächste Woche schon wieder fit ist, aber sie ziehen so eine Joker-Karte. Sie sagen so, der ist doch nicht 100%. So, und deswegen lassen sie ihn nochmal draußen, was man gut begründen kann. Und ich glaube genau das. Sie wollen Mike White nochmal gegen ein anderes Team spielen sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, gegen wen die Jets spielen.
Das erklären wir am Donnerstag.
Ah, das hast du super gerettet. Genau, perfekt. Danke, Tom. Ja, aber ist auch egal, weil die Defense ist auf jeden Fall schlechter. So, ist egal, wer es ist.
Ja.
So.
Ja, ja, genau.
Und also ich würde ihn auch gerne nochmal sehen, aber es ist echt eine haarige Situation. Aber weißt du, was noch haariger ist bei den Jets? Die Defense, Alter.
Die Defense?
What the fuck? Ja, das ist die schlechteste Defense in Jet History. Statistisch gesehen. 32,9 Points allowed per game, damit sind sie die Nummer 1, was das angeht. Und sie lassen 400 plus Yards pro Spiel zu. Das ist...
Und das Ding ist, du musst dir einfach nur angucken, Dix und Davis hatten beides über 100 Yard Games als Receiver. Das ist schon krass. Also da muss ich, Dix hatte 162 Yards und Davis einfach
100. Das war auch erst sein zweites 100-Yard-Game. Also auch für Dix erfolgreicher Tag und vielleicht auch so ein bisschen Selbstbewusstsein tanken.
Ja.
Ja, aber das ist verrückt. Oder guck dir doch mal bitte die Punkte an, die gegen die Jets erzielt wurden. Also in den letzten vier Spielen reden wir hier von 45, 45, 34, 54.
Ja.
Das ist, ich habe vorhin irgendein random Stat gesehen, die Jets haben in den letzten vier Spielen 178 Punkte zugelassen und die Ravens 2000 Defense insgesamt in der ganzen Season 160. Oder 168 oder so. Also richtig verrückt. Ja. Also das ist natürlich richtig mies. Und vor allem, wenn dein Headcoach, und das hatten wir schon mal, ja auch noch so ein defensive-minded Guy ist. Ich meine, du kannst nur das nutzen, was du hast, ich weiß.
So.
Aber es ist trotzdem doppelt bitter. Trotzdem doppelt bitter.
Definitiv. Ich würde sagen, wir machen weiter.
Ja.
So, genug über dieses Spiel gesprochen.
Ja.
Josh Allen war okay.
Ja, und 489 Total Yards und 45 Points, sie sind back. Haben auf jeden Fall einiges dafür getan, dass sie über den Average von 29 kommen, was ich als Overreaction hatte. Okay, oder Over-Under, weiß ich nicht mehr. Das nächste Spiel. Wir haben das erste Tie der Season. Das hat definitiv keiner von uns predicted, weil niemand würde jeden Tie predicten. Das ist viel zu unwahrscheinlich. Die Detroit Lions haben gegen die Pittsburgh Steelers 16-16 gespielt.
Erstens ist das ein richtig frustrierendes Game gewesen. Zweitens war das die erste Nicht-Niederlage von Dan Campbell. Herzlichen Glückwunsch. Es war so ein bisschen, also Goff stand die ganze Zeit unter Druck. Mason Rudolph war nicht so schlecht, wie Mason Rudolph normalerweise ist. Swift hat gut abgeliefert. Najee Harris aber auch.
Ja.
Aber beide wollten dieses Spiel irgendwie nicht gewinnen.
True. Also Swift erstmal krass. Es wurde gesagt, dass sie Swift mehr etablieren wollen und das haben sie getan. 33 Attempts? Das ist crazy. Wenn ich habe mir für Taylor mal über 20 gewünscht und er bekommt 33. Also 33 Attempts zu 130 Yards. Ne? Das ist schon eine Ansage. Gut.
Aber die Front 7 der Steelers war heftig unterwegs. Hicksmith, Edmonds, Haywards und Watt haben alle zwei Tackle for Loss hingekriegt. Und 4 Sacks. Also vier Sacks und 9 Tackle for Loss haben die Steelers hingekriegt, aber diese 4 Spieler hatten jeweils einfach 2.
Ja.
Deswegen stand Goff die ganze Zeit unter Druck und deswegen hat die Offense auch nichts gebacken gekriegt. Aber mit Mason Rudolph ist halt die Offense der Steelers halt auch noch beschränkter als mit Ben Roethlisberger.
Ich habe gehört, Mason Rudolph hat mal zu doll einen auf den Kopf bekommen. Das ist ein Thema. Grüße, Miles Jarrett. Grüße.
Hallo. So, also bekannter wurde Mason Rudolph.
Ja, das ist seine Szene.
Muss man auch mal ganz klar sagen.
Seine Szene. Ja, egal.
Ja, so. Das ist halt auch sowas, wenn du NFL-Profi warst, ne? Und hinterher deinen Kindern davon erzählst, dass du halt in der NFL gespielt hast und das deine bekannteste Szene ist, wie du von Miles Garrett deinen eigenen Helm ins Gesicht kriegst. Ne? Zeigst du das dann? Oder verheimlichst du einfach, dass du NFL-Spieler warst?
Ja, dass so dein Highlight-Tape ist, so ein GIF. So ein GIF. Und ja, immer wieder deinen eigenen Helm ins Face bekommst. Ja, ich vermute, dann würde ich sagen, oh, ich war arbeitslos die letzten 15 Jahre.
Sag dein Sohn in der Schule dann auch, ja, mein Papa war QB in der NFL. Ja,
mein Papa ist professioneller, lebender Helm-Dummy. Ja, naja. Bleiben wir mal kurz bei Quarterbacks, ne? Jared Goff. Ich habe mir für den auch nochmal die Season Stats rausgeschrieben.
Reden wir noch über Quarterbacks?
Weiß ich nicht. Oder deplatzierte Panther. Who knows? Jared Goff, ja, ist mit 2109 Yards auf Platz 20, mit 8 Touchdowns auf Platz 25, mit 6 Interceptions auf Platz 15 und das QB-Rating ESPN ist 27,3. Damit, und das nicht, deswegen wollte ich diese Stats anführen, finde ich nämlich so witzig, ist er auf Platz 33. Er hat es geschafft, die NFL umfasst 32 Teams. Und er hat es geschafft, auf Platz 33 im ESPN QB-Rating zu landen. Das musst du als Starting Quarterback, der es immerhin einmal in Super Bowl geschafft hat, auch erstmal hinkriegen. Also die Stat ist wild. So, das fand ich relativ witzig. Trotzdem zu den Lions, Herz haben sie. Und dabei bleibe ich. Herz haben sie, sie haben noch nicht genug Talent. Sie haben schlicht und ergreifend nicht genug Talent. Aber sie haben das Herz. Und ich bin gespannt, was daraus werden kann. Und die Steelers, ihr habt's. Ich meine, fast gucken wir uns doch mal die Overtime an, ja? Fumble Johnson in Overtime. Nach einem Big Catch, mit dem man das Ding hätte vielleicht gewinnen können, so, ja? Im Anschluss haben sie Glück, weil die Lions ein 48-Yard-Field-Goal nicht machen. Und dann fumbled vor Reiermut, was glaube ich sein zweiter Fumble im Spiel war, aber ich bin gerade nicht ganz sicher. Aber im Anschluss fumbled der Tight End Pat Freiermuth an der Lions 38, wo du praktisch in Field Goal Range warst und damit gewonnen hättest, weil Lions ja auch schon mal eine Chance hatten. Das ist wirklich, also wie will ich ein Spiel verlieren? So. Lehrbuch.
Ja.
Wie will ich es erzwingen?
Deswegen haben sie es auch verdient. Deswegen haben sie es auch verdient, dass sie unentschieden spielen. Und es gibt keine größere Strafe in Amerika als unentschieden
und
spielen.
Und das ist, weißt du, was das war? Ein Akt der Nächstenliebe. Sie wollten den Lions so sehr helfen. So sehr. Sie haben es ihnen gegönnt. Den ersten Sieg. Aber auch das haben die Lions nicht hinbekommen. Also ein enttäuschendes Spiel auf allen Ebenen. Kommen wir zum nächsten. Die Tampa.
Dieses Spiel hatte einfach keinen Gewinner.
Die Tampa Bay Buccaneers gegen das Washington Football Team. Und das war das Spiel, was mich ja am meisten überrascht hat. Und das hat das Washington Football Team 29-19 gewonnen. Und wir haben es schon erwähnt, die bis dato schlechteste Secondary der Liga fängt 2 Picks in den ersten 6 Passversuchen oder so von Tom Brady und hält ihn bei 220 Passing Yards. Und Rushing hatten die Bucks, glaube ich, total 53. Also.
Genau, das ist nämlich das Ding. Die Bucks können im Moment nicht laufen. Das ist auch schon ein Problem der letzten Woche. Taylor Heinicke stand eigentlich, der wurde 5-mal gesackt. Also der war schon durchgehend unter Druck, ne? Aber er hat es irgendwie trotzdem gebacken gekriegt, diese Offense vernünftig zu führen. Tom Brady hat Fehler gemacht. Das muss man vielleicht einfach mal sagen. Ich halte bei sowas immer so, ja, das hat er immer mal wieder in der Saison gehabt, dass er irgendwann mal so einfach mal 2 Spiele in Folge mal verkackt hat. Also es ist halt bei. Genau, es ist halt einfach menschlich und das wird es in den Playoffs wahrscheinlich wieder anders sein. Aber für die Bucks ist das, ich hoffe, ein Wake-up-Call, so ein richtiger, dass sie jetzt sagen, ja, okay, wir müssen jetzt hier aufhören, irgendeine Scheiße zu machen, sondern wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir können, was wir machen wollen. Die Defense hat es versucht. Devin White hatte 18 Tackle, 2 Sacks, 3 Tackle for Loss.
Heftig.
Ja. Das ist heftig. 13 Solo-Tackle davon. Ne? Also der hat abgeliefert und auch Lavonte David hat auch als Linebacker echt gut gespielt und Winfield auch. Und ich meine, die hatten insgesamt 11 Tackle for Loss und 5 Sacks, also an denen hat es eigentlich nicht gelegen. Aber wenn deine Offense den Ball nicht hält und den Ball zu schnell verliert sogar, ja, dann verlierst du in der NFL. Und das gilt halt auch für die Bucks.
Ja, und nochmal, ich will nochmal betonen, was du bei Heinicke gesagt hast. Was zwingt einen zu Fehlern? Druck. So, und er hatte ordentlich Druck. Ja. So. Und dann eine Completion von 26 zu 32. Das ist heftig. Und keine Interception. So, keine Fehler gemacht. Also krasse Leistung, ist trotzdem nicht die Zukunft. Dabei bleibe ich. Aber er etabliert sich halt als sehr, sehr guter Backup, ne? Den du starten lassen kannst, wenn die Defense ihm hilft. Und in dem Fall hat sie geholfen. Ohne Sweat und ohne Young nach der ersten Halbzeit. Das war, ne? Und die Kombi aus Pressure und guter Coverage hat dann wiederum den erfahrenen Brady zu schlechten Entscheidungen gezwungen. Kann auch mal so rumlaufen. Was bitter für die Patriots ist, dass Vita Vea sich verletzt hat. Der musste verletzungsbedingt vom Feld.
Für die Patriots?
Jetzt haben wir so viel über Brady gesprochen. Für die Buccaneers natürlich. Für die Buccaneers ist das sehr ärgerlich. Siehst du, wie verknüpft der Name Brady mit den Patriots immer noch ist.
Es ist so, das ist krass, dass es so irgendwo in den Gehirnwindungen einfach eine Einheit ist. So.
Fehlt auf jeden Fall ein Cornerstone im Run-Stop mit Vita Vea.
Ja.
Okay.
Ja, und Vita Vea ist allgemein
krasser, also Typ.
Vita Vea ist ein krasser D-Liner.
Also hat mich sehr überrascht, das Spiel. Ja. Washington, good job. Buccaneers, habt mal ein Auge auf die Panthers und die Saints.
Not so good job.
Habt mal ein Auge auf die Panthers und die Saints. Nicht, dass hier irgendwas Abgedrehtes noch passiert, was ich nicht glaube, aber habt mal ein Auge drauf. Okay, und kommen wir, apropos Panthers, zum nächsten Spiel. Ein ungeplanter Übergang kommt.
Gar nicht so schlecht.
Und der wäre besser gewesen, wenn ich das jetzt nicht erwähnt hätte. Als nächstes die Carolina Panthers gegen die Arizona Cardinals. Und das war eins der Spiele, wo ich, als du mich gefragt hast, was die größte Überraschung war, auch kurz überlegen musste. Und ich habe es nur nicht gemacht, weil die Cardinals halt wirklich Backup geplagt sind. 34 zu 10 haben die Carolina Panthers gegen die Arizona Cardinals gewonnen.
Ey, das war für mich What the fuck die dritte, so ungefähr. Das steht bei mir hier. Weil, Kyler Murray hat gefehlt und das hat man halt, diesmal hat man es gemerkt, dass die Cardinals Offense halt keinen Spieler hatte, die jetzt irgendein Play auch mal verlängern kann mit den Beinen. Da hat die individuelle Klasse gefehlt und man ist natürlich ein bisschen verwöhnt jetzt von dem Start der Cardinals gewesen und jetzt sind sie tatsächlich Backup geplant, aber die Panthers haben auch abgeliefert. Sam Darnold bleibt auf der Bank. So, ja, das ist, glaube ich, sicher. PJ Walker hat sich, glaube ich, auch direkt als Backup noch etabliert, weil so schlecht war er nicht. Und Cam Newton hatte den Traumeinstand, den er sich auf jeden Fall gewünscht hat. Und jetzt mit Christian McCaffrey, der ist back. 95 Rushing Yards, 66 Receiving Yards. Jetzt mit Cam Newton noch als weitere Run-Option, weil das ist Cam Newton auch weiterhin. Er ist ein guter Runner. Warum nicht? So, sage ich, die Panthers kommen jetzt wieder in die Playoffs. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass Cam Newton einen guten Impact haben wird.
Ja, ich glaube, die Stimmung war so ein bisschen mies bei den Panthers. So, der Haussegen hing so ein bisschen schief. Und das war auch einer der Gründe, warum man Newton geholt hat. Ich bin ziemlich sicher. So, weil das ist ein splashy Pick, so kann man die Fans begeistern. Der bringt die Energy ins Team. Also ich fand den Move richtig smart. Und da habe ich noch nicht mal von der Leistung gesprochen. Und jetzt hat er auch noch abgeliefert mit einem Rushing-Touchdown und einem Passing-Touchdown. Klar, ich meine, beides in der Endzone. Goal-Line-Situation, 8 Passing, keine Frage. Aber er hat gefinished und sein Run war krass. Da hat man wieder gesehen, Cam Newton ist ein laufender Defensive End von der Statur. Das ist heftig. Und ich glaube, der tut diesem Team richtig gut. Ja, und von daher freut es mich. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Defense ist immer noch eine Top-Defense. Und die überwindet so langsam die Verletzung. Die haben zu wenig Tiefe. Wir hatten vor der Season gesagt, es fehlt noch so ein bisschen an Tiefe. Aber die Stars, die auf dem Feld sind, sind nice. Und die kommen jetzt auch so langsam wieder. Und in Points Allowed sind sie auf Platz 8, 18,1. Yards per Game, 274,1 auf 2. So. Das ist ein Top-Team. Und gegen Arizona nur 169 Yards zuzulassen, ist krass. Ja, Colt McCoy, ja, Connor, ja, Kirk, Hopkins fehlte, Murray fehlte. Aber letzte Woche haben sie auch gezeigt, dass es ohne sie funktioniert. Gegen eine 49ers-Defense, die nicht schlecht ist. Von daher starke Leistung. Und ich glaube, die Panthers, zweite Hälfte der Season, oder wir sind schon in der zweiten Hälfte, aber die restlichen Spiele, da können wir nochmal mit den Panthers rechnen. bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also die kommen nochmal, ne, am Ende ist die ganz fett. Ne, also hat mich gefreut.
Am Ende ist die ganz
hinten,
fett.
Hinten ist die okay. ganz fett, nicht am Ende. Hinten. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das habe ich falsch okay. getippt. Ich glaube, du auch. Minnesota Vikings gegen die Los Angeles Chargers. So, das haben die Vikings 27-20 gewonnen. Was für die Vikings gut war, Justin Jefferson ist zurück. So, in Week 8 und 9 hat er zusammen 9 Targets, also er wurde 9 Mal angeworfen. Gegen die Chargers hat er 11. 9 hat er davon gefangen und 143 Yards erfangen. So, und das gegen eine Top-Defense, zumindest gegen den Pass. Na, da waren die Chargers bis zu dem Spiel Nummer 1. Ich glaube, jetzt sind es nicht mehr, aber da waren sie wirklich gut. Also das hat funktioniert für die Vikings. Justin Jefferson ist wieder da und das ist auch wichtig.
Ja, und Cook hat funktioniert, vielen hat funktioniert. Man merkt schon, dass diese Offense echt gut besetzt ist. Was bei den Chargers nicht funktioniert, und das ärgert mich persönlich als Nicht-Fan tatsächlich, warum lassen die Justin Herbert nicht mehr tief werfen? Ich meine, das ist nicht Drew Brees oder nicht Ben Roethlisberger, sondern der hat einen richtigen Arm. Warum schickt er nicht Mike Williams ab und zu mal tief? Weil das seitdem, wenn Mike Williams nicht performt, gewinnen die Chargers nicht.
Ja.
Und ich finde, ich habe das tatsächlich mir ein bisschen angeguckt und da kriege ich auch gar nicht die Möglichkeit zu performen, sondern man zwängt Herbert da irgendwie in so ein Kurzpass-Mitteldistanz-Spiel, obwohl er einen richtig krassen Arm hat. Schickt die Leute doch mal tief. Macht das Spiel.
Also, das denke ich mir in der modernen NFL ja, sowieso andauernd. Alter, schmeißt das Ding tief, es ist eine 50-50-Chance mit einem Receiver wie Mike Williams, es ist eine 70-30-Chance und im Zweifel ist es eine PI. So. Und im schlimmsten Fall war es ein langer Punt. So, ich verstehe nicht, warum Teams das nicht viel öfter machen. So, und da bin ich bei dir. In dem Spiel war es krass. Vorher haben sie das schon mit eingestreut, da fand ich es nicht schlecht, aber in dem Spiel ist es mir auch aufgefallen. Aber wenn wir davon reden, was schlecht bei den Chargers ist, dann ist das leider halt wirklich die Run-Defense. So, ich glaube, gegen die kann gerade jeder laufen. Also wirklich
ja,
je.
Das ist ja da. Schon die letzte
Woche. Ja, aber Einsung auch gewesen. Diese Woche wieder. Und das ist einfach ein Trend. Sie sind jetzt immer noch auf Platz 32 mit Rushing Yards Allowed per Game 155,1. Auf Platz 31 sind die Texans mit 136,9. So, und dann kommen ganz viele in den 130ern. Also da ist ein Riesensprung. Und das ist eine Katastrophe. Das geht gar nicht. Also das ist zu schwach. So, und es ist, Fun Fact, Aloy Gilman ist ein Safety für die. Und wenn ich den gucke, denke ich mir mal so, okay, das ist wie wenn in Deutschland so ein Deutscher zwischen Importen spielt. So, er ist irgendwie da, er ist irgendwie so, ja, okay, Ederli ist verletzt, er darf starten, aber du hast so andauernd Plays, wo du dir denkst, naja, er kann sagen, er war dabei. So, musste ich ein bisschen lachen, hat mich an was erinnert und ich habe irgendwie Sympathie empfunden und war zeitgleich angepisst, aber egal. So. Das musst du hinkriegen. Run-Defense. Das müssen sie fixen. Das ist einfach, so gewinnst du nicht. Und dann passiert nämlich Folgendes. Time of Possession. Vikings 36-15, Chargers 23-45. Herbert kriegt keine Zeit und ist natürlich auch nicht im Rhythmus. A, weil er draußen steht und B, weil er draußen steht. So, das reicht. So, die Defense muss auch mal vom Feld kommen, damit Herbert Plays kriegt. Ja. Damit er da nochmal tief werfen kann. So, die eigene Defense lässt ihn einfach nicht aufs Feld. Ja, und dass Herbert natürlich jetzt ein Auf und Ab hat in seinen Spielen. Ich meine, es ist ein Second-Year-QB, das vergisst man bei ihm irgendwie oft. Ne? Und das zweite Jahr ist für einen Quarterback oft das Schwierigste. Natürlich sind auch mal Spiele dabei, die nicht so gut sind. Und dann liegt es aber halt an der Defense auch mal zu sagen, ey, Herbert, we got your back. So, und das ist nicht der Fall. Und das fuckt mich ein bisschen ab und nervt mich. Ne? Und das größte Problem in dieser Defense, um noch eine Sache zu sagen, über die ich mich aufregen möchte, und dann ist aber auch gut, Third Downs. So, das war in diesem Spiel eine Katastrophe. Dritter und 15, completed. Dritter und 10, completed. Dritter und 20, completed. Dritter und 6, klingt erstmal nicht so krass, aber endete in der 27-Yard-Reception von Jefferson mit 3 Minuten und 2 auf der Uhr im vierten Quarter. So, das war das größte Problem in diesem Spiel, deswegen haben die Vikings das gewonnen. Und wären es nicht die Chargers, würde ich mich sehr freuen für die Vikings, weil sie sind für mich vor diesem Spiel das schlechteste 3-5-Team gewesen. Jetzt sind sie 4-5. Und ja, freut mich. Also,
sie sind freut das beste 4-3-5-Team.
Ja, genau. Gewesen. Was habe ich gesagt? Ja, sie sind das beste Team mit so einem schlechten Rekord. Egal. So, Es freut mich für die Vikings und weißt du, wäre richtig krass.
Tobi hat übrigens vor der Folge
Kaffee getrunken. Ja, danke für die Erinnerung. Das kommt jetzt durch. So, und ey, Eric Kendricks, krasser Typ. Krasse Interception. Krass gelesen. Ja. Hammerspiel.
Das Ding fängt nicht jeder.
Also Eric Kendricks, einer der besten Linebacker der Liga. Und was soll ich sagen? Vikings haben es verdient. Grüße an Paul, wenn er das hört. Hat sich natürlich nicht nehmen lassen, mir direkt am nächsten Tag zu schreiben.
Reicht jetzt auch.
So. Weißt du, mit Paul ist aber auch witzig, gut, wenn er das hört, ne? Weil College Football mag er Oklahoma Sooners, euch die Texas Longhorns. Das ist eine riesen Rivalry. Und dann jetzt dieses Spiel, da können wir uns, ja, ist auch scheißegal. Grüße an Paul. So. Ich freue mich immer, wenn so, ich am nächsten Morgen.
Dann.
Ja. Ne, ich freue mich immer am nächsten Morgen, wenn ich erinnert werde, wie kacke das Spiel war. Gut. Hast du irgendwas noch zu diesem Spiel oder können wir schnell weitermachen? Wobei ich glaube, der Zug für schnell ist abgefahren, aber wir machen jetzt einfach weiter. Die Philadelphia Eagles gegen die Denver Broncos und das war auch eine Überraschung, 30-13 für die Philadelphia Eagles.
Das war tatsächlich, aber was die Eagles halt richtig machen, 12 Carries für Jordan Howard für 83 Yards, 11 Carries für Boston Scott für 81 Yards und 14 Carries für 53 Yards für Jalen Hurts. Sie lassen halt wirklich den Ball laufen, so 13 Pässe gegenüber 40 Runs. Ja. Machen sie einmal, weil es funktioniert hat und weil sie auch noch geführt haben. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass die Eagles gegen die Broncos gewinnen, weil die Broncos hatten, die hatten Fant dabei, die hatten Judy dabei, sie hatten Patrick dabei, sie hatten Sutton dabei und Teddy Bridgewater. Und trotzdem haben sie nichts gebacken gekriegt gegen die Eagles. Ne? Die Eagles haben natürlich, sie haben auch Devonta Smith als Receiver, der einfach 2 Touchdowns gemacht hat. Also schon eine krasse Nummer. Ich finde den echt stark. Aber die Eagles gefallen mir immer besser. Sie zeigen halt, dass sie Potenzial haben und das ist ein Team, was im Laufe der Saison adjusted hat und seine Identität findet.
Ja. Zu spät.
So.
Wir haben das schon 3 Wochen, wir haben das schon
zu spät?
3-4 Wochen vorher gesagt. Jungs, nehmt doch mal Last von Hurts Schultern, ja? Bitte. Lasst sie nicht 40 Mal werfen. Das ist nicht das Spiel, was ihr spielen solltet. Ja, und sie haben scheinbar haben sie Football Quark gehört und laufen seit ein paar Wochen durchgehend und sind damit sehr erfolgreich.
Ja. Das war gut.
Und ich habe das Gefühl, sie erweitern es so langsam um ein funktionierendes Passing-Game. Also erstmal komplett krass den Run etabliert und gar nicht geworfen. So. Und jetzt werfen sie ein bisschen mehr. Also 28 Attempts ist ja schon wieder ein bisschen mehr. 16 davon haben sie angebracht, 178 Yards, 2 Touchdowns, 1 Pick. Ist eine gute Statistik für Jalen Hurts. Vor allem, wenn man dagegen sieht, also wenn man dazu rechnet, wie gut der Run funktioniert. Ne? Von daher gefällt mir der Gameplan. Und wir haben vor dem Spiel gesagt, ey, dieses Spiel gewinnt das Team mit dem besseren Running Game. Ja, die Broncos haben krasse Waffen auf Right Receiver und Tight End, haben sie aber nichts draus gemacht. 226 Yards, 0 Touchdowns. Es war klar, dass sie auch laufen wollen. Und am Ende des Tages hatten die Eagles 214 Rushing Yards und die Broncos 96. Und deswegen haben die Eagles das gewonnen. Ich glaube, das Spiel kann man so Ende einfach unterbrechen. Das war 2 Rushing Offense treffen aufeinander und die Eagles haben mehr als doppelt so viel gemacht. Also von daher Win Eagles 30-13 und dann ist das Ergebnis auch gar nicht mehr so überraschend. Okay, nächstes Spiel. Seattle Seahawks gegen die Green Bay Packers und what the fuck. Weißt du, wir haben vorher noch gesagt, wir können jedes QB-Matchup wäre möglich. Jetzt ist es Aaron Rodgers gegen Russell Wilson geworden und wir haben trotzdem Jordan Love gegen Geno Smith gesehen.
Ja, exakt. Das ist witzig. Ich habe mir das exakt trotzdem so geschrieben. Wir haben noch nie ein Spiel so schlecht angekündigt, ne? Weil wir haben gesagt, ey, Love gegen Smith ist Wish und bla, ne? Es ist doch Wilson gegen Rodgers geworden, aber das Ergebnis war das gleiche.
Lächerlich.
So, das Level, das QB-Level war einfach das gleiche. So, die waren nicht gut. Und die Packers haben meiner Meinung nach nur gewonnen, weil sie halt mit AJ Dillon irgendwie ein Running Game aufziehen konnten, weil selbst das haben die Seahawks nicht gebacken gekriegt. Die haben Passing Game und Run Game nicht hingekriegt. Ey, beide QBs zusammen hatten 0 Touchdowns und 3 Interceptions und ich habe tatsächlich auch im Kopf erst ausgerechnet, dass sie nicht mal 50% der Pässe angebracht haben. Sie haben doch ein bisschen mehr gehabt, also sie hatten irgendwie, aber auch keine 60 zusammen. Und das ist kein hohes Level gewesen.
Ja, und vor allem alle Interceptions irgendwie in der Red Zone. Also, ja. Also sowohl Rodgers hat eine Red Zone Interception. Letztes Jahr hat er 35 Red Zone Touchdowns und keine Interception in der Red Zone. Diesmal hat er eine. Kann mal passieren. Aber auch Russell Wilson hatte 2 Interceptions. Ich weiß nicht, ob sie aus der Red Zone kamen, aber auf jeden Fall waren die Picks in der Endzone von King und Amos. Also das war, wir haben da wirklich Love und Smith gesehen, würde ich sagen, im Kostüm, um die Fans zu beruhigen. Und bei den Seahawks habe ich mir ein Highlight aufgeschrieben. Jamal Adams hatte eine Interception. Und hat jetzt so viel Karriere-Interceptions wie Vince Wilfork. Drei.
Vince Wilfork, ja. Das Ding habe ich auch gesehen. Aber Vince Wilfork war auch eine Maschine.
Länger in der NFL.
Gegen den lasse ich nichts kommen.
Vince Wilfork war nice. Ja.
Und 180, und für die, die es nicht kennen, Vince Wilfork war ein 180 Kilo Defensive Tackle von den Patriots und dann Houston Texans.
Legende. So. Ja, und was man aber sagen muss zu diesem Spiel, 0 Punkte, ja, die Offense war mies, aber die Defense war auch krass. Also wer bis jetzt noch nicht geglaubt hat, dass die Packers Defense for real ist, glaubt es bitte jetzt. So. Also ich meine, die letzten 3 Spiele waren die Quarterbacks, gegen die sie gespielt haben, Kyler Murray, Patrick Mahomes und Russell Wilson. Und alle zusammen haben 34 Punkte mit ihren Teams erzielt. Das ist amtlich, du. Das ist amtlich. Also, ja. Die Packers Defense muss man auf dem Schirm haben.
Ist underrated, glaube ich, auch ein bisschen tatsächlich.
Auf jeden Fall. Und Aaron Rodgers hat nicht noch so ein Spiel. Punkt. Ja, also, die Packers gefallen mir immer besser.
Aber weiter geht's. Wir werden die Packers hier nicht so, wir werden die Packers nicht hypen.
Okay. Kommen wir zu.
Okay, ich will sie aber hypen. Ich möchte sie jetzt hypen. Ich möchte die Green Bay Packers hypen.
Ich find's krass. Trotz all der Verletzungen und vieler No-Name-Spieler performen die hier jede Woche. Und selbst in so einem Spiel, wo ihr Superstar nicht performt, performen sie trotzdem. Und gewinnen einfach zu null.
Und das ist ja der Punkt. So. Rodgers hat kein gutes Spiel gehabt und das unterscheidet ein Team wie die Packers, von den Chargers beispielsweise.
Ja.
Der Start nicht. Die anderen haben gesagt, ja, okay. Ey, ihr habt 17 Punkte gescored. Die Defense hat gesagt, ja, das reicht, ihr müsst nicht mehr scoren. Weil wir gewinnen jetzt das Spiel.
Spielt der QB schlecht, muss halt mal die Defense absteppen, dass es hier passiert. Und also beziehungsweise die Defense muss das machen, was sie immer macht. Und das haben sie getan. Gut gespielt. Okay, das nächste Spiel. Ja. Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders. 41-14 für die Chiefs. Und somehow sind die Chiefs bei 6-4 und erster in der AFC West. What the fuck? So.
Ja, das ging mir auch, da muss ich sagen, das ging mir auch ein bisschen zu schnell. Aber haben wir hier die Rückkehr der Chiefs gesehen?
Ja.
So.
Würde ich schon sagen. 516 Yards Total Offense. Mahomes 35 für 50 Attempts. 406 Yards, 5 Touchdowns, keine Picks. Kelce 8 Catches, 119 Yards. Hill 7 Catches, 83 Yards, 2 Touchdowns. Ja, klingt das gewohnt? Ja, klingt das vertraut?
Das ist auch. Genau. So stelle ich mir die Chiefs vor. So, und für mich stellt sich jetzt die Frage, kriegen die das regelmäßig auf die Platte? Also die Raiders scheinen tatsächlich jetzt durch den ganzen Trubel echt auch einfach vom Team sozusagen jetzt Probleme zu haben, weil die Chiefs, also die haben auch viel zugelassen sozusagen und auch in der Offense dann nicht so performt. Zum Beispiel das Run-Game gar nicht aufziehen können. Und das ist ja auch dann eine Entwicklung der Chiefs, das ist jetzt schon die zweite Woche in Folge, wo sie das Run-Game des Gegners tatsächlich vernünftig verteidigen konnten. Und in dieser Form sind die Chiefs für jedes Team in der NFL gefährlich.
Ich muss da ganz kurz einhaken, weil ich das so witzig finde. Wenn du sagst Run-Game der Raiders, Carr war der Rushing-Leader mit 18 Yards. So, Jacobs hatte 7 Carries für 16 und Drake 4 für 16. So, Carr war der Rushing-Leader in diesem Team.
Richtig, nein. Das willst du nicht.
Und vor allem willst du auch keinen Rushing Leader mit 18 Yards.
So. Ja, das kommt noch hinzu. Aber du willst auch nicht, dass es Derek Carr ist.
Ja, was halt bei den Raiders schön ist, ist, dass sie 9 Passempfänger hatten. Also das ist ganz schön, dass sie den Ball verteilen können. Aber weißt du, was auch schön wäre? Eine klare Nummer 1. So. Weil es ist ja nett, wenn du verteilen kannst, aber du brauchst halt auch diesen einen Highlight-Spieler. Und den haben sie nicht. Und ich würde auch behaupten, Rux war das nicht. Rux war für mich auch keine klare Nummer 1. So, aktuell ist das Edwards.
Nee,
der kann eine Nummer 1 werden, ist es noch nicht. Aber die brauchen nochmal einen richtigen Number 1 Receiver. So. Ja, und History Repeats für die Raiders. Ich glaube, ab jetzt geht's bergab. Ja.
Traurig.
Und
das ist tatsächlich
wenn traurig. Wir über die Chiefs reden, dann reden wir ja normalerweise auch über eine schlechte Defense. Jetzt muss man aber sagen, dass sie in den letzten 5 Spielen nur 78 Punkte zugelassen haben. In den ersten 5 haben sie 163 zugelassen. Also das ist eine deutliche Verbesserung. Und die Chiefs haben noch nie eine gute Defense gebraucht. Die haben nur eine Durchschnitts-Defense gebraucht. So. Und jetzt sieht man auch wieder, Mahomes kann dann besser spielen und freier aufspielen. Also die Chiefs mal wieder auf Platz 1 in der AFC West. Die können natürlich auch ein paar Dankeskarten an die 3 anderen Teams dort schreiben. Aber 6-4. Wer hätte das gedacht, nachdem wir zwischendurch die Chiefs Ja.
Richtig, ja, wir haben sie richtig gehatet.
Das haben sie gebraucht.
Sie haben sie richtig begraben, aber
sie haben sich gehört und gedacht, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben den Chiefs zu meinem Leidwesen geholfen, wieder besser zu werden. Naja, okay.
Ja.
Oh, das war schon das letzte Sonntagsspiel. Was heißt schon? Aber es war das letzte Sonntagsspiel. Ja. Kommen wir zum Montagsspiel. Das war mein Ü-Ei und es war ja eher so ein erzwungenes Ü-Ei, aber ey, wenigstens.
Ü-Ei hat gesessen.
Ich hatte recht. Die Los Angeles Rams haben gegen die San Francisco 49ers verloren. 31-10. Tja.
Ey, das ist. Matthew Stafford hat jetzt auch eine Streak irgendwie. Zweites Spiel in Folge mit einem Pick 6. Gar nicht so übel. Kein Run-Game für die Rams. Gar nicht so übel. Garoppolo war der bessere QB, weil effektiver. Und hat dabei nicht mal 200 Yards geworfen. Ja, die 49ers haben mit Deebo Samuel, finde ich, einen echt unterschätzten Spieler. Ich würde im Moment sagen, Deebo Samuel ist wichtiger als George Kittle für dieses Team.
Ist er. Also als Passcatcher. Kittle darf man nie vergessen, dass er ein guter Blocker ist.
Klar, und er ist eine Präsenz. Ne? Aber Cooper Kupp alleine reicht für die Rams halt nicht. Mit den 122 Yards von Cooper Kupp, das habe ich gemerkt und gesagt, so spielt er ja immer jetzt. Ne? Aber OBJ, das hat noch nicht gezündet. Der erste Shot auf ihn, der hat leider nicht geklappt. Aber von den Rams muss mehr kommen, sonst ist das ein Overhyped-Team.
Ja, das erstmal war das Spiel der zwei Top-Receiver. Ja, das hätte man vor der Season auch nicht gedacht. Cup Receiving Leader und danach Samuel. Aber für die Rams kam dieser, ich wollte Sieg sagen, aber ne, das war weit weg von Sieg, diese Niederlage, also ungünstiger hätte sie nicht kommen können. Ja, du hast jetzt die Chance, mit den Cardinals mitzuhalten, verlierst. Du hast in den letzten Wochen krasse Moves gemacht, weil du dein Super Bowl-Fenster vor dir offen siehst. So, du siehst jetzt die Chance, diesen Super Bowl zu gewinnen. Du willst ihn haben. Das ging ja schon los mit dem Stafford-Trade vor der Season. Ja? Du willst diesen Super Bowl haben. Und jetzt holst du noch Von Miller, OBJ, scheiß drauf. Alt, war nicht so gut, egal. Potenzial, let's go, splashy names. Wollen wir haben. Wir wollen jetzt den Super Bowl haben.
Du holst Splash.
Ja, und dann verlierst du gegen die 49ers 31-10 und beweist, dass du irgendwie nur gegen schlechte Team gewinnst und das auch ugly. So, und jetzt hatte ich ein Durchschnittsteam, was hohe Upside hat, aber erstmal aktuell nur durchschnittlich gespielt hat. Wurde von Backups aus Arizona verprügelt letzte Woche, ja. Die gewinnen gegen dich 31-10. So, und das ist ein richtig mieses Timing. Ja. Also die Los Angeles Rams, schwierig einzuschätzen aktuell. Schwierig einzuschätzen. Wir müssen mal wieder ein Power Ranking machen, Tom, glaube ich. Ich glaube, das wäre interessant.
Nächste für Donnerstag.
Top 10? Ja, Top 10, dabei bleiben wir, ne?
Top 10. Ja.
Weil jetzt bin ich mal man kann nicht viel falsch machen. Weißt du, findet für alles ein Case.
Ja, aber alles ist möglich.
Verrückt, ja, das ist weißt du was, ich habe doch letzte Woche diese dumme Idee gehabt, irgendwie am Ende noch Top 5, Flop 5 mit einzubringen und gesagt, ja, ich würde ja die Ravens in die Top 5 mit reinnehmen und die Dolphins weiter unten ranken. Schön, dass das Donnerstagsspiel mich richtig bestraft hat und mein Cousin, Grüße an Ingo, so mich natürlich gleich am Morgen darauf hingewiesen hat, aber ich würde es immer noch so sehen. Genau, das wollte ich auch nochmal sagen.
Ich würde es auch immer noch so sehen, das habe ich dir auch direkt geantwortet.
Ja.
Ich würde es immer noch so sehen. Deswegen an dieser Stelle kein Hate an Football Park. So.
Das gehört Ingo. Okay, und in der Bye Week waren die Bears, Bengals, Giants und Texans. Ja, nur um es erwähnt zu haben, das war unsere Game Day Coverage. Whatever.
Game Day Coverage?
Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ja.
Das klang cool. Ja, doch. Okay. Finde ich gut.
Game Day Coverage. So. Ja, wir haben den Game Day gecovert. Ja, doch, okay. Von mir aus. Lassen wir so stehen. Kommen wir zu unseren anderen Kategorien. Such dir eine aus. Ah, nee. Mach erstmal dein Ding.
Ich würde sagen, erstmal firstdown.eu, Quark 10. Pfeif mir doch hier nicht in meiner Parade hier. So, ne?
Guter Satz.
Jetzt dieses komische Nachpfeifen hier. Mann. firstdown.eu, Quark 10. Es ist Zeit für NFL-Beanies oder Sideline-Caps, die ihr bei firstdown.eu mit 10% Rabatt durch Quark10 erwerben könnt. Ja, Online-Shop. Ne? Deswegen Quark10 erwähnen, 10% sparen und eine coole Beanie für den Winter haben, damit die Ohren schön warm bleiben. Das ist nämlich wichtig, weil irgendwie ist es in Deutschland richtig kalt. Also gefühlt, wenn ich auf die Celsius-Zahlen gucke, die liegen immer irgendwie zwischen 5 bis 9 Grad. Und da denke ich mir halt eigentlich immer so, ja, ist eigentlich, oder manchmal sind es auch 10, aber es fühlt sich irgendwie 10 Grad kälter an. Für mich sind die jetzt schon Minusgrade. Deswegen ist eine Beanie richtig gut. NFL-Beanies sind sogar noch ultra cool und im Trend und gibt es in jeden Farben, also auch für jeden Hauttypen, damit ihr die passende Farbe für euch finden könnt. Weil deswegen kauft man NFL-Merch, weil er cool aussieht. An dieser Stelle Quark10, firstdown.eu.
Das ist schön, Werbung, wie du Werbung und deinen persönlichen Tagebucheintrag miteinander verwoben hast. Das ist Kunst. Das ist Kunst.
Ey, wenn wir jemals dafür einen Preis kriegen, ne?
Wir? Ich habe damit nichts zu tun. Wenn du die goldene Himbeere dafür kriegst. Okay.
Für den hässlichsten Film.
Hat das jemand der schlechteste Schauspieler oder die schlechteste Schauspielerin, die goldene Himbeere? Hat das nicht mal Halle Berry für Catwoman bekommen?
Ja, ich glaube, und Jennifer Lopez hat den, ich wollte gerade Britney Spears sagen, aber Jennifer Lopez hat das Ding schon mehrfach gewonnen.
Bleib bei der Musik. Okay, welche Kategorie willst du machen?
Football Quarkstars der Woche.
Okay.
Offense, du machst Defense. Offense, Patrick Mahomes, 406 Yards, 5 Touchdowns, keine Interception. Endlich können wir ihn mal zum Offense Player of the Week.
Yes. Krass, dass es so lange gedauert hat. Ja, krass, dass es so lange gedauert hat, aber diese Woche mehr als verdient. Ja, gegen alle Hater. Defense, Devin White. 18 Tackle, 13 Solo, 2 Sacks. Sein Team hat verloren, sie haben 29 Punkte zugelassen, drauf geschissen. Er spielt nicht Cornerback, er spielt nicht Safety. Ja, was da passiert, da kann er nichts für. Er hat seinen Job gemacht und das mega. Wow.
Und du musst halt auch immer sehen, wie viele Punkte hätten sie denn ohne ihn gekriegt.
Also der Mann hat performt und deswegen finde ich, hat er diesen Titel mehr als verdient. 18 Tackle, jeder, der selber irgendwann mal Football gespielt hat, 18 Tackle muss man erstmal machen. Ja. Ach, 13 Solo.
Und 13 Solo? 3 Tackle for Loss, 2 Sacks?
Der hat sich das Eisbad verdient danach. Okay. Und auch gebraucht.
Ja, und gebraucht, definitiv. Der hat sich gedacht, scheiße, jetzt habe ich gut gespielt, aber mir tut alles weh und wir haben auch noch verloren.
Ja, richtig, richtig bitter. Naja. Ja, ich glaube, sein Gehalt wird ihn trösten, ein Stück weit. Okay, kommen wir. Kommen wir zu den Overreactions, würde ich sagen. Und Tom, fang du mal an.
Die Rams sind kein Contender.
Also Super Bowl oder Playoff? Okay. Playoff werden sie schon schaffen. Aktuell bin ich da voll bei dir. Weil wenn sie gewinnen, gewinnen sie Akli gegen scheiß Teams. Nehme ich zurück. Kann man gar nicht sagen aktuell. Irgendwie, weiß ich nicht. Gewinnen die Dolphins gegen die Ravens und jeder die Jets gegen die Titans jeden. Und
das Washington Football Team gegen die Bucks.
Nehme ich das zurück. Aber gegen Teams, wo man nicht denken würde, dass sie gegen diese Teams verlieren. Und ja, also die Rams, die Cardinals ziehen davon und ich meine, sie haben gegen die 49ers verloren und das deutlich. Und die sind auch in dieser Division. Die Seahawks klammer ich mal ein bisschen aus aktuell. Aber ja, also die 49ers lauern scheinbar auch irgendwo. Ne? Von daher, schwierig. Also ja, kein Super Bowl-Contender aktuell, aber in den Playoffs kann alles passieren und da kommen sie rein. Und das Potenzial haben sie. Ja, also wenn sie sich in den Playoffs finden, dann sind sie immer noch ein Top-Team.
Dann kann es gefährlich werden.
Ein Top-5-Team wahrscheinlich. Okay, das ist eine Aussage, die ich gefunden habe und die nicht meine These ist, das nehme ich vorweg, aber die ich interessant fand. Deswegen bringe ich sie mal ein. Also meine These ist jetzt erstmal, dass die Raiders gegen die Bengals verlieren nächste Woche. Und dann werden sie Folgendes tun. Sie werden relativ zeitnah Carr benchen für Mariota. So, und jetzt kommt's. Um zu sehen, was sie in Mariota haben. Denn das wollen sie erstmal ausloten, bevor sie Carr die anstehende Extension geben, die wahrscheinlich relativ groß ausfallen wird. Das war eine These, die fand ich spannend. Lassen Sie Mariota starten, um auszuchecken, ob er ein Starting QB sein kann, weil Sie Carr zwar gut finden, aber die Frage ist, wird das der Next Cousins oder Dalton, der zwar irgendwie reicht, um in die Playoff zu kommen, aber nie um den Super Bowl zu gewinnen und deswegen will man gucken, ob man dem wirklich das große Geld geben muss, weil man ja noch einen eigentlich ehemaligen First-Round-Quarterback auf der Bank hat. Also nicht nur eigentlich, ist ein ehemaliger First-Round-QB, aber einen eigentlich relativ guten. Nicht meine These, ich finde das Quatsch, weil ich mag Carr und ich würde die Stange für ihn hochhalten, aber ich fand es so interessant, dass ich das hier mal, dass ich das mal vor die Füße werfen wollte.
Ich finde die These auch spannend, finde sie aber zu wild gedacht. Ja. Und nein, sie werden Carr, glaube ich, tatsächlich eine Extension geben, aber ohne ihn vorher zu benchen.
Ja. Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie nicht schon mal gesehen haben, was sie Mariota haben. Also es ist ja nicht so, dass Mariota noch die Spielzeit für die Raiders hatte und dass sie nicht wissen, was. Genau. Also ich meine, klar, Spieler können immer einen zweiten Frühling erleben.
Bei den Titans hat er auch ein paar Jahre.
Die These erinnert mich so ein bisschen an das Szenario, Ryan Tannehill ist bei den Dolphins relativ trash, kommt zu den Titans, kriegt den Vertrag, weil er dort dann irgendwie ins System passt. Wobei man jetzt auch fragen kann, wie gut ist Ryan Tannehill aktuell, aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. These war spannend, ich würde sagen, Carr ist trotzdem, ich meine, wir reden hier von einem QB, der lange Zeit Passing-Leader war in dieser Saison, ja, und der jetzt auch in sehr ungünstige Umstände hineingeworfen wurde, die nicht er verschuldet hat, sondern alle um ihn herum.
Und ein krasser Leader, er trotzdem ein krasser Leader ist, ne?
Deswegen, also der hat schon das Potenzial, das Face dieser Franchise zu sein und es liegt nicht an ihm. Also da, ganz ehrlich, ich finde Carrs Job ist deutlich sicherer als der von Baker Mayfield, zum Beispiel.
Ja, definitiv. Definitiv.
Also von daher. Gut. Okay, deine nächste.
Die Chiefs sind back. Und sie gewinnen
ihre Division. Kurz und knapp. Witzig, habe ich hier auch. Na gut, ich habe Chiefs gewinnen die AFC West. Ja, kann ja gleich sagen, warum ich das denke, weil dann haben wir gleich deine These mit beantwortet. Mahomes sah aus wie good old Mahomes. Ja, so erwarte ich das von den Chiefs. Und der wesentliche Punkt ist aber nicht Mahomes, weil das in sich hat, wissen wir. Aber dass die Defense sich so verbessert hat, dass sie so viel weniger Punkte in den letzten 5 Spielen zugelassen haben, als in den ersten 5. Ja. Und von daher, und wenn ich mir die anderen Teams angucke, ich habe hier stehen, Herbert ist aktuell ein Premium Rollercoaster. Grüße an Baker Mayfield. Der ist nämlich nur ein Rollercoaster. So, und
Herbert ist im Moment Opfer des Playcallings und Opfer des Systems.
Und seine Highlight-Spiele sind deutlich besser als die von Mayfield. Nein, ich wollte nur hier ein unlustiges Wortspiel machen. Nein, Justin Herbert ist krasser QB und wenn er nicht diese 2-3 Down-Games gehabt hätte, wäre der vielleicht sogar im MVP-Rennen, wenn man sich die Spiele anguckt, wo er performt. Und er ist Opfer seiner Defense, ein Stück weit, und auch des Play-Callings, da gehe ich sogar mit. Ja, und für die Raiders, Geschichte wiederholt sich gerade, ne? Zweite Hälfte der Season fällt wieder ab. Und Denver schafft es nicht, trotz all dieser guten Waffen irgendwie gefährlich zu sein. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, und wenn ich mir das so anschaue, Chargers nicht konsequent genug, Raiders sind jetzt auf einem absteigenden Ast, Denver ist harmlos, was die Offense angeht. Die Chance, dass die Chiefs die AFC West gewinnen, wenn die sich jetzt wieder fangen, ist riesig. Ja. Von daher, ja, absolut.
Ich würde sagen, wir machen weiter.
OBJ hat kein 100-Yard-Game für die Rams.
Habe ich ja schon mal so angerissen. Ich kann mich nicht an das letzte 100-Yard-Game von OBJ erinnern.
Ja. Weiß ich nicht.
Wann war das? So, deswegen, und das sagt einiges aus. An das letzte 100-Yard-Game von Justin Jefferson kann ich mich erinnern.
Ja.
Und an die 3 davor. Weil die waren dieses Jahr.
Diese Woche sozusagen. Über die wir gerade reden. Nein, OBJ kann Woods nicht ersetzen. Van Jefferson sehe ich noch vor OBJ. Also nein, ich glaube tatsächlich, er hat keinen 100-Yard. Er braucht nur einen Big Catch und dann kann das schon, aber glaube ich nicht. Ich glaube, OBJ ist washed, wenn man so will. Okay.
Ja.
Deine dritte.
Baker Mayfield ist nicht das größte Problem der Browns.
Also was mir aufgefallen ist, Stefanski, den ich eigentlich feiere, ist mies im Adjusten. Zumindest war es in diesem Spiel.
Ja.
Das Running Game kann ich nicht so bewegen. Chubb hat gefehlt, Hunt hat gefehlt. Defense. Ich meine, was soll man da sagen? Also, das ist zu erwarten. Ja, aber die Defense.
Ja, aber die O-Line war eine Katastrophe.
Auf jeden Fall.
Also, Matt Judon hatte 3 oder 4 QB.
Ich sag vor allem den Tackles, weil ich glaube, die Browns haben ihre Guards vor dem Game noch bezahlt für über 100 Millionen. Bontini, wie heißt er? Ja. Wie heißt er nochmal?
Bitonio.
Und ich weiß nicht, wer der andere war. So, und. Ja?
Teller?
Weiß ich nicht. Also du kannst jetzt jeden Namen sagen. Du kannst auch Gabel sagen oder Schüssel.
Garfield. So,
auf jeden Fall haben sie die noch fett bezahlt. An den lag es, glaube ich, nicht so. Es lag, glaube ich, an den Tackles tatsächlich. Aber ja, ist mir aufgefallen. Die O-Line war mies. Die Defense ist ein Auf und Ab. Die Secondary gefällt mir
Was bei einer Defense
eigentlich
halt mies
gut von
ist.
dem Personal.
Aber auf Linebacker
Ja,
sind sie
genau.
schrecklich.
Miles, na gut, Miles Jarrett ist natürlich krass. Sie brauchen unbedingt Brandy Sharp wieder. Ich glaube, der kommt auch zurück.
Bradley Chubb spielt bei den Broncos.
Ja, ich habe gerade, ja, du hast natürlich völlig recht. Ich habe gerade,
Jadeveon Clowney. Clowney.
Sorry. Ja,
Clowney.
dieser Kaffee, ne? Tom, dieser Kaffee. Ja, du hast natürlich völlig recht.
Ja, dieser
Chubb
Kaffee.
spielt bei den Broncos und dort, der kommt dort zurück und den brauchen sie auf jeden Fall jetzt, wo sie Von Miller auch verloren haben. Aber gut, anderes Thema. Aber Baker Mayfield ist nun mal der Quarterback. Und der Quarterback, wenn der nicht funktioniert, ist es, egal was im Team sonst so los ist, ein Riesenproblem. Und deswegen doch, Baker Mayfield ist das größte Problem aktuell in diesem Team. Einfach auch aufgrund der Position. Die
Okay.
Position, das ist halt einfach, Quarterback-Position ist überdurchschnittlich, überdimensional wichtig in diesem Sport. Ja, Chiefs gewinnen AFC West, das brauchen wir nicht nochmal drüber sprechen. Nächste Woche gibt es drei Ü-Eier von mir.
Ja,
Also
okay.
Donnerstag. Die Season is wild. Ich werde einfach mal so drei Spiele nehmen, einfach so, wo ich sage, das kommt so. Und ich habe
Okay.
es gibt keinen Punkt wohl für die Dolphins. Ja, genau so ein Spiel. Genau so ein Spiel. Davon picke ich mir drei raus. Drei Ü-Eier. Nö.
Hast du schon geplant? Okay, gut. Das ist stark. Dann gefällt mir die These richtig gut. Deswegen, ich würde sagen, wir kommen zu den
Ja.
Starts und Sits.
Okay, soll ich diesmal anfangen? Okay. Ich sage einfach
Ja,
okay, du
leg
hast noch gar
los.
nichts gesagt, aber ja. Mein Startem ist Cam Newton. Ja, Cam Newton. Cam Newton ist mein Start. Er kriegt die First Team Reps. So, und ich glaube, er wird starten, weil PJ Walker ist für mich kein Name. Sam Darnold ist praktisch nicht mehr in Carolina. So, der.
Aber wen würdest du denn, wenn du musst ja immer gucken, es gibt ja viele QB-Starter in Fantasy. Wen würdest du
Genau,
denn
also
dafür
erstmal
benchen
ist natürlich jetzt, wir
beispielsweise?
sind in den Bye-Weeks, das ist natürlich ein Faktor. Ne? Also wenn ihr jetzt einen Quarterback habt, der in der Bye-Week ist, dann holt ihr euch Cam Newton. So, das muss ich dazu sagen. Wenn ihr natürlich jetzt irgendwie Kyler Murray habt oder
Genau.
so, wäre ich noch zugekommen. So.
Okay, ja, ich wollte es nur erklären. Also wenn die Leute jetzt hier anfangen, Patrick Mahomes zu
Nein!
benchen und dafür Cam Newton
Nein!
zu
Um
nehmen.
Gottes Willen.
So.
Aber Cam Newton ist ein richtig nicer Steal, wenn ihr einen braucht, weil ihr ihn dabei habt. Und ey, zum Beispiel Carson Wentz ist euer Quarterback, bench ihn für Cam Newton. Lawrence ist euer Quarterback, bench ihn für Cam Newton. Jeder QB, der zwar wirft, aber nicht läuft, bench ihn für Cam Newton. Weil Rushing Yards, scheiß drauf,
Jared
Jared
Goff.
Goff, Derek Carr vielleicht sogar, ne? Weil Baker Mayfield sowieso. Rushing Yards sind key bei Fantasy Football für Quarterbacks. Und dieser eine Lauf hat mir schon gereicht, um zu sagen, ja, okay, der Typ kann auch laufen. Und der läuft biestig, ja, der läuft aggressiv und ist
Der
stark.
ist gegen die, selbst bei den Patriots ist er gut gelaufen. Das war
Genau,
nicht das
und damit holst du
Problem.
Punkte.
Er
Das.
hatte damals einfach nur keine Waffen und nur eine
Wenn du
durchschnittliche
Cam Newton
O-Line.
hast und in der Goal-Line bist, läufst du mit ihm. Du sneakst mit ihm. Er hüpft über die
Ja.
O-Line, ja, um den Touchdown zu holen. Damit scoret er und so holt er seine Punkte. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz nice Idee. Und wenn wir uns mal seine Waffen anschauen, er hat Chris McCaffrey, er hat Moore, er hat Anderson, er hat Marshall. Das ist krass. Ich halte Joe Brady für einen
Das ist
wirklich
schon
guten
ordentlich.
Offensive Coordinator, der wissen wird, wie er Cam Newton einsetzen kann. Also ich glaube, es ist natürlich ein risky Pick und ihr bencht natürlich kein Patrick Mahomes. Aber wenn ihr noch einen QB braucht, weil euer in der Bye-Week ist oder ihr einen QB habt, der so gar nicht läuft oder gerade nicht so funktioniert, gebt Cam Newton doch mal einen Shot. Ich werde es vielleicht machen, je nachdem, ob Kyler Murray
Ey,
spielt.
find's cool. Ja, ich find's cool. Mein Start ist T. Higgins.
Ja.
Spielt eine interessante Saison für die Bengals und sie spielen jetzt gegen die Raiders. Und ich glaube, T. Higgins spielt auf jeden Fall konstanter als Chase. Und das wird, glaube ich, dieses Jahr, diese Woche der Key sein, dass er auch mehr Deep Shots kriegt. Deswegen nicht als ersten Receiver, aber als Nummer 2 oder Flex T. Higgins. Von den Bengals.
Ja, finde ich gut. Solide Yards. Also solide Punkte. Das ist sowas, wenn du brauchst Punkte. Du wirst jetzt wahrscheinlich nicht 30 Punkte kriegen, aber du brauchst noch so einen Spieler, der dir so sichere 13, 14 Punkte bringt. Ja, sicher nicht, das ist schon
Genau,
gut,
da
aber
kann der, da
sicher
sehe ich.
zweistellig. So, ich glaube, das kann man sagen. Dort kommen.
Genau, und da sehe ich ihn. Ich sehe ihn so in dieser Range 10 bis
Ja,
14
und
Punkte
dann ist mit einem
gegen die
Receiver
Raiders.
ist das schon gut. Weil Receiver sind noch schwerer zu predikten, wenn man eine krasse Leistung erwarten möchte. Okay, Sit'em. Mein Sit'em ist Jordan Howard, Running Back von den Philadelphia Eagles. Ist das noch deiner? Du grinst so.
Nee, hatte ich aber tatsächlich überlegt. Ich bin froh, dass ich ihn nicht genommen habe. Aber ich hatte es auch überlegt.
Ich sag dir, beziehungsweise dann weißt du es auf jeden Fall, aber ich sag's euch natürlich gerne. Running ist die neue Identität der Eagles, aber es laufen A. Howard, B. Scott, C. Hurts und D. ist Sanders wahrscheinlich zurück. So, das heißt, das sind viele, viele Raps, die man sich, also zwar viele Raps, aber die man sich mit vielen teilen muss. So, das wollte ich sagen. Also der Split ist schon mal krass und sie spielen auch noch gegen die Saints, die wiederum Nummer 3 in Points Allowed sind mit 18,66 und Nummer 1, was Rushing Yards per Game angeht mit 53,6. Und Howard ist kein Faktor im Passing Game. Also Jordan Howard wird ein paar Läufe kriegen, aber es werden sehr wenige sein gegen eine super starke Run-D. Und zum Pässefang haben sie andere Spieler, also aus Backfield. Von daher Jordan Howard ab auf die Bank.
Ja, ey, sofort zu unterschreiben. Mein Sit ist diese Woche Adam Thielen von den Vikings. Die spielen nämlich gegen die Packers. Und die Packers-Defense ist richtig underrated, wie wir wissen. Und ich glaube, wenn, werfen sie halt auf Justin Jefferson. Und Adam Thielen gefällt mir dieses Jahr sowieso nicht so gut. Aber jetzt würde ich ihn tatsächlich auch mal benchen.
Ja.
Einfach, weil ich nicht glaube, dass er gegen die Packers abliefern
wird. Glaube ich auch. Und auch in den letzten Spielen. Das sind keine überragenden Werte. Ja. Nee, würde ich auch nicht. Also wenn Vikings-Receiver, dann halt Justin Jefferson. Jetzt wieder.
Ja, genau. Und das war's auch dann.
Genau. Okay.
Deswegen, ey, ich glaube, das war diese Woche.
Darauf einen Kaffee, Tom. Darauf jetzt einen Kaffee.
Darauf einen Kaffee. Ey, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch unsere Sonderfolgen gefallen, sagt es euren Freunden, teilt sie auf euren Social-Media-Kanälen und verlinkt uns. Ne? Das kann ich nur jede Woche wieder sagen und es klingt albern, aber das ist wichtig. Also es ist tatsächlich wichtig, wir brauchen eure Reichweite, Leute. So stumpf kann man das vielleicht aussagen. Aber das, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war mir ein Blumenpflücken tief in der Nacht. Deswegen, das letzte Wort hast du immer du, Tobias.
Es war mir ein Blumenpflücken. Das werde ich in meinen Wortschatz etablieren. Das finde ich schön.
Das sagt Casper immer am Ende von Konzerten. Es war mir ein Blumenpflücken. Und das habe ich irgendwann so für mich mitgenommen.
Schade, hast du kein Anrecht mehr darauf. Na gut, aber immerhin bist du ehrlich. Ja, dann übernehme ich es trotzdem, weil ich es cool finde. und kann es wenigstens dann begründen. Ja, Leute, auf jeden Fall abonniert uns und wir freuen uns auch über persönliche Nachrichten. Wir sind noch so klein, wir lesen die tatsächlich und wir antworten dann auch. Und wir freuen uns noch über jeden Follower. Jedes Mal, wenn da so ein Pling kommt mit "Sie haben einen neuen Follower", bin ich richtig happy. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin richtig happy. Oh, nice. Kein Bot. Definitiv. Kein Bot.
Ey, ich hab das auch auf,
ein echter Mensch.
Ich habe das auch auf dem Schirm. So. Also, dass das, also man kriegt das noch
richtig,
mit. Das
ist richtig Besonderes.
Und,
macht einen richtig glücklich.
Es ist auch krass. Also, wir haben irgendwie auch gefühlt bei Spotify mehr Abonnenten als bei Instagram.
Ja, das ist, also, ey. Wir nerven euch nicht mit unnötig viel Content, nur mit qualitativen Content, so wie wir finden zumindest. Und vielleicht findet ihr das ja auch so. Schreibt uns gerne, ob ihr das findet. Aber auf jeden Fall folgt uns gerne. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich muss ins Bett. Macht's gut. Ciao.
Tschö.